Frau Baerbaum und Herr Scheurer. Ah, Salz in meine Wunden.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 97 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wir haben heute eine ganz besondere Aufnahme vor. Und zwar sind wir zum einen Teil ein bisschen grenzübergreifend heute. Das ist eine technische Herausforderung. Wir werden sie meistern. Und, kleiner Teaser, wir haben einen Heimkehrer in die Show. Aber jetzt erstmal die alte Crew begrüßenderweise. Heiko, bist du da?
Ja, servus, küsst die Hand, gnädige Frau.
Gnädige Frau, das probieren wir jetzt nochmal. Heiko, bist du da?
Carsten, kannst du mich hören? Hallo?
Ja, ich stehe auf Herr Magister, wenn's.
Ja, Herr Bietchen, Herr Magister. Ich grüße Sie. Aus dem dritten Bezirk.
Aus dem dritten. Wie geht's der Frau Gemahlin? Haben Sie schon noch einen Verlängerten? Sonst hocken wir uns daher.
Ich hab schon. Die Frau Gemahlin ist im Hotelzimmer nebenan. Hallo Lukas, wie geht es dir?
Servus zusammen. Grüß Gott in die Runde. Ja, ich bin, jetzt habe ich es, glaube ich.
Ich bin wieder da. Hurra, wo warst du so lange? Das machen wir nicht auf das Fass, oder?
Ganz kurz, ich hatte leider einen ziemlich blöden Motorradunfall und bin daher ein bisschen ausgefallen. Und ja, dann kam der Sommer auch wieder, deswegen.
Der ist bei deinem Dreirad ein Rad abgegangen.
Ja, genau, so in der Art. Ja, an dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal kurz.
Dreirad weh.
An dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal kurz bedanken für die Genesungswünsche eurerseits und für die Grüße. Ihr habt auf jeden Fall den ein oder anderen Schutzengel mit vorbeigebracht.
Ja, das war auch, glaube ich, ziemlich gut so. Ne? An Schutzengeln kannst du dich, glaube ich, nicht beklagen. So viel dürfen wir an der Stelle, glaube ich, verraten.
Ja. Ich glaube auch, wenn Marian seine Haare noch ein bisschen wechseln lässt, dann geht er auf jeden Fall als Schutzengel durch. Hallo Marian, wie geht es dir?
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier auch aus diesem komischen Ruhrgebiet in das schöne Wien.
Ich grüße euch. Das haben wir noch gar nicht aufgelöst, gell? Heiko, ja. und wie heißt der andere? Der war so lange nicht. Lukas, genau. Die beiden sind in Wien gerade und haben sich übers Hotelnetz im Motel One eingeloggt. Und das scheint besser zu sein als die meisten deutschen Hotelnetze. Ja. Weil bisher habe nur ich technische Probleme verursacht im Vorgespräch.
Also scheinbar ist das Motel One Hotelnetz sogar besser als das Internet bei Heiko zu Hause.
Das ist leider nicht so schwer, aber du hast vollkommen recht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, unser Equipment mit hierher zu schleppen, um dann mal wieder die Chance zu nutzen, an dem schönen Dienstagabend hier gemeinsam aufzunehmen. Wir schreiben den 6.7. heute, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, irgendwie so. Ach, ich noch ganz vergessen. Und natürlich gehen noch Grüße raus nach Oaktown an den Carsten hier. Ja. Den höre ich gar nicht. Ja.
Ich möchte mal sehen, wie Carsten Wien als Anglismus
irgendwie baut. Das sind mir zu spontan. Das geht auf die Schnelle nicht. What an?
Vienna's calling. Hä? Oder so. Ja, auf jeden Fall ist bei euch auch so fucking heiß. Also falls mich letzte Woche über kalte Temperaturen in Deutschland gesperrt haben sollte, ja, Karma is a bitch. Wir haben ja über 30 Grad und es ist ganz schön heiß in Wien.
Also
nice, ich habe hier gerade mal 20 Grad bewölkt.
Und ich hatte es heute schwül und jetzt kam ein angenehm kühlender Regenguss gerade runter.
Oh, ich glaube, da wir können uns auf paar heiße Tage hier gefasst machen. Donnerstag soll es bis zu 37 Grad am Donnerstag hier.
Naja, ihr seid da kurz vorm Bosporus in Wien, ne?
Naja, ich glaube, der Bosporus stand schon mal kurz vor Wien, aber das war in the older days. Aber da sprechen die Wiener auch nie so gern drüber, glaube ich.
Nee, da sprechen sie wahnsinnig gern drüber, weil ohne die standhaften Werner wäre doch der Muselmann damals in Europa eingefallen.
Ja, ist richtig, ja.
War da nicht irgendwas mit Mauerwerke, Gänge und Gänge dann zugeschüttet? Irgendwas war da.
Wir haben die offizielle Stadtführung erst morgen und übermorgen, also wir können uns auch schön rausreden. Und kenne ich da
ungefähr. Das heißt, heute seid ihr bloß Riesenrad im Prater gefahren.
Du glaubst ja, wo hat mich der erste Weg hingeführt natürlich? Ich habe Lukas mal den Prater gezeigt. Und eigentlich wollten wir uns ja in so einem Riesenrad-Kabinchen da einmieten für die Podcast-Aufnahme, rein aus Style-Gründen. Aber bei 20 Euro pro Nase und Runde wäre das eine teure Angelegenheit.
20 Euro für einmal? Wow, okay. Ja,
pro Nase. Also nicht pro Kabine, sondern pro Nase.
Das haben wir dann lieber im Biergarten ausgegeben, gell?
Hat man in Corona-Zeiten nicht pro Nase eine Kabine?
Ja, nee, ach, ja, schön, dass du es ansprichst, lieber Carsten. Ich habe festgestellt, ich bin komplett überfordert von dieser Großstadt. Und, ja, lach nicht. Also hochprofessionell alles, du wirst überall nach deiner Genesen- oder Geimpft-Geschichte gefragt. Und ich muss sagen,
was heißt überall? Also nicht beim über den Stephansplatz laufen, sondern wenn du in eine Kneipe, in einen Café eintreten
willst. Ins Hotel, bitteschön, da wird dein Magister auch gefragt, haben Sie bitteschön mal einen Impfnachweis? Und dann können die Maske aus dem Gesicht nehmen, hier ist keine Maskenpflicht mehr.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns hier ist.
Im Biergarten.
Ich weiß gar nicht, ob wir noch Maskenpflicht haben.
Haben Sie bitteschön den Impfnachweis? Ah, super, hier ist keine Maskenpflicht mehr. In der U-Bahn dafür, also ist noch Vollgasmaske. Aber ja, ich muss sagen, ich bin die Menschenmassen mit Maske in U-Bahn einfach nicht mehr gewohnt. Also es war höchst irritierend, muss ich sagen. Ich glaube, Lukas ging es da ähnlich.
Total überfordert gewesen. Also wenn man so wie ich aus ein bisschen ländlichen Bereich kommt, diese ganze Corona-Zeit dann hinter sich hat, so gut wie keine neuen Leute kennengelernt hat und auch nicht wollte. Und dann auf einmal man in so eine 2-3 Millionen Stadt kommt, in die U-Bahn reingeht mit Maske und einfach hunderte Leute um dich herum sind. Das ist schon sehr, what the fuck, was geht ab, wo bin ich hier?
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich hatte so ein ähnliches Erlebnis. Ich bin vor ein paar Monaten mit dem Zug nach München gefahren. Und vor allem, weil du vorhin gesagt hast, so viele Menschen mit Maske, das war so spooky, dann bin ich aus dem Zug ausgestiegen. Und der Münchner Hauptbahnhof hat gewimmelt von Menschen, das war das eine, und aber alle maskiert, das fand ich das verwirrende, bedrohliche an der ganzen Geschichte. Die Menschen, glaube ich, hätten mir jetzt nicht so viel ausgemacht, aber dadurch, dass halt keine Mimik dahinter ist und alle ja vorbildlich mit Maske, das hatte sowas ganz Dystopisches, Unheimliches,
das trifft Verschreckendes. Ziemlich gut, genau die Wahrnehmung. Diese Menschenströme, die sich auch in dem Hauptbahnhof hier durch die Gegend schieben, Richtung U-Bahn, in der U-Bahn selbst, extrem, boah, anstrengend. Ja, war interessant, aber anstrengend.
Wie sind die Inzidenzen wären? Warst du das?
Ihr habt keine fucking Ahnung.
Okay.
Ich dachte, du hast noch dein Widget.
Geht das? Weiß
das
gar nicht.
Aber kurz mal hier.
Das gilt nur für Deutschland.
Aber hier natürlich, ich bin ja sowas im Ruhrgebiet gewohnt, ne? Ich muss gerade schmunzeln, wenn ihr das so erzählt, wie ihr Dorfkinder da so.
Oh, über du bist der Marian.
Was man aus Wien sagen kann, ist auf jeden Fall, dass Wien richtig, richtig hübsche Frauen hat. Und jetzt hoffe ich einfach dann mal, dass meine Freundin diesen Podcast nicht anhört.
Wir werden dir den Link schicken.
Kurzer Einschub an der Stelle. Ich habe gerade nachgeguckt. Heute ist die 7-Tage-Inzidenz in Wien bei 18,6. Also ein Ticken höher als bei uns so im Durchschnitt.
18,6, das ist ja in Ordnung. Da kann man mal rausgehen und einen verlängerten trinken.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und Frauen und Wien bei gutem Wetter ist der Traum, das habe ich, glaube ich, auch schon mal an der Stelle erzählt. Wien, wenn es bewölkt ist, ist eine ganz andere Stadt. Also ich habe noch nie eine Stadt mit zwei so unterschiedlichen Gesichtern gesehen wie Wien. Bei Sonnenschein der Wahnsinn, wunderschön, du willst an jeder Ecke stehen bleiben und flanieren. Und ist ja auch sehr, sehr häufig trüb, und dann ist es aber eine fast schon, trostlos ist ein schweres Wort, aber eine Stadt, die sehr, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass dem Wiener eine gewisse Morbidität nachgesagt wird.
Ach, eine Morbidität.
Ja, der morbide Wiener. Aber, apropos, wart ihr schon am Zentralfriedhof auch?
Zentral, die beredenden Themen haben wir uns für morgen übermorgen aufgespart.
Warte, wir werden der Stadtführung, vielleicht kommt das auch am Zentralfriedhof. Es lebe der Zentralfriedhof. Hörtipp. Können wir nachher bei Popkultur nochmal reinpacken.
Ja, und euch, wie geht's euch? Was habe ich verpasst die letzten Monate? Haltet mich mal ein bisschen auf dem Laufenden.
Nee, Lukas, das funktioniert so nicht. Du hörst jetzt einfach ein paar Folgen nach und dann weißt du, wie es uns geht. Weil das wissen nämlich alle, die uns zuhören. Die können wir jetzt damit leider nicht nochmal beglücken.
Das ist ein Argument. Ich würde den zeitlichen Rahmen für heute ein wenig sprengen. Ja? Aber ich gebe dir gerne bei unserem Nach-Podcast-Spaziergang dann nochmal ein kurzes Update, ja? Falls du es mir kurz vom Wissen willst.
Also ich kann vielleicht in aller Kürze für meinen Teil sagen, letzten Monate waren teils extrem unerfreulich, aber ich habe jetzt für mich beschlossen, es geht jetzt wieder bergauf. Genau.
Bergauf.
Ja, super. Na. Hinauf. Gell? Marian ist eh immer ein kleiner Sonnenschein und gut gelaunt. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen.
Mir scheint die Sonne aus dem
Ruhrgebiet. Ja, aber irgendwie, Marian, ich vergesse nicht, ich vermisse deinen LGBTQ-konformen Regenbogen-Hintergrund. Was ist da los?
Soll ich den wieder anmachen? Alles gut. Nur für dich.
Jetzt, wir können jetzt den Wettbewerb starten. Wer hat die
Christopher Street Day Farben strahlen darf, ja.
Na, wobei jetzt noch schnell ein Screenshot, wartet mal. Und dann starten wir den Wettbewerb um die schönsten Gardinen. Wir haben zwei Kandidaten.
Die gewinnen auf jeden Fall Lukas nicht hier mit dem geilen Motel One im Hintergrund. Die Belegschaft und die anderen Gäste in der Lobby haben auch ein bisschen komisch geguckt, als wir das Podcast-Equipment vorhin durch die Lobby geschleppt haben. Auch wieder mit dem Mikrofon.
Du Heiko, wir sind hier nur ein paar Tage. Du darfst nicht zu viel verraten, wo wir sind. Ansonsten stehen die ganzen Fans hier vorm Hotel.
Oh mein Gott, ja, wenn es da so ein Freshmob gibt.
Ja, seid ihr Anfänger nicht inkognito eingecheckt? Wenn man nicht alles selber macht. Das Erste, was ihr tut. So, nein, bitte, ich möchte von meinen Fans nicht belästigt werden. Ich möchte nicht unter Klarnamen einchecken. Haben sie sogar im Krankenhaus gefragt, bei euch auch? Ob ich unter Klarnamen einchecken möchte oder ob ich inkognito einbuchen wollen würde. Fand ich interessant.
Das ist, du scheinst ja da eine unteroberfränkisch-bayerische Berühmtheit zu sein, wenn du sowas gefragt wirst.
Ja, die hören alle den Gadgetfunk. Wahrscheinlich war es so. Aber
wir wollen das nicht an die große Glocke halten.
Ja, nee, vielen Dank an unsere Hörerschaft. Die Belästigung des Krankenhauspersonals war echt okay, hat sich niemand beschwert. Das war kann weitergehen so.
Nee, wir müssen halt schauen, dass wir die Folge vielleicht erst nach unserer Abreise wieder veröffentlichen.
Na, no, das ist keine Option. Ich glaube, ich habe meine Zimmernummer aus Versehen auf Facebook eh schon geübt, ja.
Aber ich kann auch aus Versehen.
Ich hoffe, meine Frau hört diese Folge jetzt nicht, aber ich kann mit den Groupies auch umgehen. Ich schicke die einfach alle zu Lukas. Dann.
An dieser Stelle, ich weiß ja nicht, wo unsere Hörerschaft herkommt, an dieser Stelle, wenn es österreichische Hörer gibt, HörerInnen gibt, dann besucht uns gerne.
Auf dem Zentralfriedhof. Ihr seid noch wohl erreichbar. Bis wann?
01725794754, Freitag 15 Uhr, Motel Hauptbahnhof. Wir freuen uns.
Motel Hauptbahnhof, ja.
Und an die zu voreilig die Nummer eintippen, denkt dran, Lukas ist im Ausland gerade, wählt die 0049 vor.
Könnte Sinn machen. Könnte Sinn machen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Exit-Scan.
Oh ja. Oh Gott, okay, so viel zu geben. Na, ich gönn's euch.
Für alle, die es wirklich interessiert, ja, vor allem die Hörerinnen unter uns, ne? Also Lukas hat das Zimmer neben mir, ihr müsst dann quasi nur kombinieren mit dem Facebook-Bild und dann.
Je nachdem, wer vorbeikommt, schicke ich dann ein Zimmer weiter.
Genau, und der Gast, der rechts von mir wohnt, der fühlt sich dann hart belästigt heute Nacht, ja, oder morgen Nacht. Weil all die Groupies da klopfen. Ja.
Das heißt, du schneidest und veröffentlichst noch heute Nacht, Heiko. Das finde ich löblich. Sehr löblich.
Meinst du, dass das Lukas morgen schon Besuch kriegt?
Ja, klar. Sobald die Folge online ist.
Verstehe.
Dienst. Auch wir müssen uns beeilen. In einer Dreiviertelstunde steigt das erste Halbfinale. Mach mal ganz kurz Fußball. Wer gewinnt heute Abend? Wisst ihr, wer spielt?
Spanien.
Spanien spielt? Und
gegen Italien. Und Spanien gewinnt.
Italien. Glaubst du, Heiko?
Ja.
I don't give a fuck.
Ja.
Ich will nur sagen Italien.
Also, genau. Also Spanien, Italien, ich sag auch Italien.
Ich glaube auch an Italien. 3-1. Das Gute ist, wer auch immer diesen Podcast hört, der weiß es ja eh schon. Bis dahin, so schnell.
So schnell kriegen wir den nicht gepublished, ja.
Und ach, dann machen wir weiter. Morgen ist noch so ein Spiel. England-Dänemark in Wembley. Your guess is?
England.
Mach mal du als
England.
Erster.
Ja, ich hab schon England.
England. Heiko, halten wir zu Dänemark? Also aus Sympathie, die Dänen haben mir schon gefallen. Also nicht nur wegen dieser Eriksen-Sache.
History repeating, ja, keine Ahnung.
Ja.
Wenig.
Also, ich bin da schon bei dir, Carsten, ne? Also von der Sympathie, aber das ist die Engländer machen die das und dann haben wir ein Finale England, Italien.
Und die spielen daheim, ja, ne? Das macht es jetzt nicht besser für Dänemark.
Mhm.
Ja, ich fürchte auch, dass wir ein Finale England, Italien sehen werden. Aber ist wurscht, das ist ja das Schöne.
Den Dänen würde ich es auf jeden Fall gönnen.
Du hörst zu denen alles gönnen.
Auf jeden Fall. Dongsi Dengsi.
Dingsi Dongsi.
Und denk dran, denen lügen nicht.
So, was haben wir denn heute auf der Uhr?
Ja. Die Uhr macht TikTok.
Wir können über deine Quasi-Heimat reden, über deine gewaltbereite Mitbewohnerschaft, Lukas. Weil ich weiß, Burgau, Jettingen oder wo auch immer du da rumwurstelst, ist ja gar nicht so weit von Neu-Ulm weg.
Nee, also Burgau ist so zwischen Ulm und Augsburg. Und ja, warum? Was gibt's da in Ulm?
Da gibt's unfreundliche Impfgegner. Und das überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Das überrascht mich ja auch total.
Gibt's sie nicht überall?
Aber nicht so unfreundlich wie Neu-Ulm. Nee, Hintergrund ist ein kleiner Artikel aus dem Bayerischen Rundfunk. Ein Arzt in Neu-Ulm rät dazu, Kinder ab 12 zu vakzinieren oder zu impfen und tut das auch selber und hat sich dadurch den Zorn vieler Bürger, sagt man da Bürger? Ja, Bürgermitbewohner auf sich gezogen. Ging so weit, dass er, ich glaube, mittlerweile 25 Strafanzeigen gestellt hat. Wegen Bedrohung, Belästigung und ja.
Okay, ich bin da nicht ganz drin, was der normale Zyklus angeht vom Impfen. Das heißt, normalerweise dürfen die 12-jährigen Kinder nicht geimpft werden vom Hausarzt.
Doch, oder mittlerweile sind sie freigegeben. Das hängt vom Impfstoff selber ab. Der Impfstoff muss eben für die Altersgruppe freigegeben werden. Das Kriterium erfüllen mehrere. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, welche genau, aber BioNTech gehört auf jeden Fall dazu. Das heißt, du kannst also mit BioNTech auch junge Menschen ab 12 Jahren offiziell und rechtens impfen.
Okay. Wo ist dann da der Fehler, was der Arzt da sich vorzuwerfen hat?
Nein, der Arzt hat sich nichts vorzuwerfen, aber der Gemeinde Neu-Ulmer wirft dem Arzt eben vor.
Okay.
Okay, ich merke schon, dieses Thema zündet hart.
Ja, sorry. Also ich bin da mittlerweile. Ich kann keine Pandemieaufreger mehr hören. Egal aus welcher Richtung. Ich bin da echt hart abgedumpft, sorry. Ja. Natürlich ist das alles guter Arzt, schlechte Menschen, aber irgendwie fehlt mir die Kraft, mich zu echauffieren, ehrlich gesagt.
Essen Snickers.
Ja, geht mir nicht anders. Ja, klar kann man halt auch drüber diskutieren, ist es sinnvoll, bla bla, und hast nicht gesehen, ab 12, die STIKO sagt noch nicht generell, aber wenn Vorerkrankungen bestehen, dann ab 12 und ne, ist halt gibt halt für und wieder, aber ist okay auch, ne? Weil es ist ein wissenschaftlicher Diskurs, der muss geführt werden. Und einige Ärzte haben sich dazu entschieden, den Weg schon zu gehen und auch Impfungen für ab 12 anzubieten, was ja okay ist, dürfen sie ja. Ne? Und ja, es ist halt
richtig, vollkommen richtig, aber ich meine, wie ekelhaft Menschen einfach sein können, hat, glaube ich, haben die letzten anderthalb Jahre mehr als genug gezeigt. Und mir fehlt einfach die Kraft, nicht über solche Arschlöcher aufzureden.
Ich denke mal, genau das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ob jetzt impfen oder nicht, letzten Endes stehen da Eltern davor und dahinter, die ihre Zustimmung geben, sonst passiert da nämlich gleich gar nichts.
Richtig.
Und von daher kann jeder vom Prinzip tun und lassen, was er will, solange er nicht in den Rechtebereich von anderen Menschen eingreift. Genau. Das tut in dem Fall niemand. So, und sich jetzt da hinzustellen und bis hin zu Morddrohungen auszusprechen, weil da jemand nach einem Duktus handelt, der einem selber nicht gefällt, geht. Das ist halt, müssen wir nicht weiter.
Das soll doch jeder mal von seiner eigenen
Haustür
kehren. Das ist so zum Kotzen.
Wenn die Leute sonst nichts zum Aufregen haben, gell?
Ja, ich habe es halt mit reingenommen, weil bis zu 25 Strafanzeigen ist halt schon echt ein Brett.
Ja.
Für einen,
also, Anzeige ist raus.
Anzeige ist raus. Genau.
Also, sind wir doch hier irgendwo, ne?
Ja, komm bei da unten, kann auch schnell gelöst werden. Wenn ich sehe, wie real hier die Zweiklassengesellschaft ist, durch die Impfung allein, ja. Es gibt immer noch so viele Gründe, sich dem Thema wieder anzunehmen und aufzuregen und von rechts nach links zu wälzen und wieder zurück. Aber irgendwie, es ist müßig, es ist ermüdend und es ist einfach deprimierend, ja.
Du hast ja eben ganz gut oder war das im Vorgespräch? Jetzt Hilfe, ich verliere mich. Dein Impfnachweis? Nee, das hast du schon in der Aufnahme erzählt.
Du warst schon in der Aufnahme, ja.
Ja, sehr viel mehr gibt's dazu ja nicht zu sagen.
Ja. Von daher, Kopf anlassen, ne?
Genau. Dann hüpfen wir einfach weiter. Gute Nachricht. Aldi wirbt sogar schon damit, habe ich sogar schon in diesem Fernsehen gesehen, wirbt damit, dass bald kein Billigfleisch mehr in den
verfügbar
sein wird. Vielleicht zur Einordnung, es gibt ja vier Klassen von Tierwohl, 1, 2, 3, 4. Eins ist unterste Kanone und 4 ist wahrscheinlich so mit Tchaikovsky zum Aufwachen und Kopfmassage. Aldi kündigt jetzt an, dass die Kategorien 1 und 2 aus ihren Regalen, also Fleischproduktionsklassen 1 und 2 aus den Regalen verschwinden sollen und bloß noch...
Aber nur diese, also nur das, was verpacktes Fleisch ist sozusagen? Also, ne?
Irgendwie naja, Aldi hat ja keine Fleischteile. Oder hat Aldi Nord?
Tiefkühltheke. Nein. Aber wenn du Aufschnitt, also quasi so Salami oder Mortadella oder so ein Scheiß, dafür gilt das nicht.
Nee, das gilt wirklich nur für...
Du musst nämlich jeden Scheiß reinmanschen.
Das kannst du ja gar nicht mehr messen, genau. Klingt doch erstmal supi, oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt, das ist doch mal ein erster cooler Schritt in eine hoffentlich bessere Zukunft, wenn es um das Wohl der Tiere geht. Und ich kann mir, vorstellen, wenn da ein Riesenkonzern...
2022.
Nein. Wenn ein Riesenkonzern wie ein Aldi da mal ein Zeichen setzt, dann wird ein Lidl und Co. bestimmt
nachziehen. Edeka hat wohl schon angekündigt nachzuziehen und die anderen werden es ähnlich tun. Ich meine, über den Schmuh haben wir schon mal ein bisschen geredet. Was brauche ich, um ein Bio-Kennzeichen draufdrucken zu dürfen? Ja, im Zweifel langt irgendwie ein Quadratmeter eingezäunter Gras, den ich an mein Hochmast Institut dran baue.
Was da halt wichtig ist, sind wo sind die Anforderungen? Also wenn halt jetzt es nur noch diese Stufe 3 und 4 gibt, ist halt die Frage, ob dann diese neue 3-4 die aktuelle 1-2 ist. Also das muss halt schon passen. Also da muss schon was dahinter stecken.
Ja, ich denke mal, die gehen davon aus, dass die Regularien nicht geändert werden, sondern nach bestehenden Regularien. Was mich an der ganzen Geschichte so ein Ticken irritiert, ist, die Nachricht ist ja jetzt mal super. Wir schreiben 2021 im Juli. Laut Ankündigung will Aldi dieses Tierwohl verbessern. Genau. Billigfleisch von Schweinen, Rindern, Hühnern und Puten komplett aus dem Sortiment zu nehmen bis 2025.
Mhm. Da ist ein großer Wille da, weil, ne? Dann müssen ja erstmal, weil dann laufen die letzten Lieferantenverträge aus und dann werden die Lieferanten weitergeknebelt. Na, ihr wisst, was ich von
den Konzernen Aldi und Co. halte. Bis zum Jahr 2030 will man bei Aldi nur noch Frischfleisch aus den Halterungen 3 und 4 anbieten. Also wir reden hier insgesamt, bis es tatsächlich umgesetzt ist, von doch wieder fast 10 Jahren. Ja, ja. Fast so schön wie Klimaschutz. Ja, machen wir schon irgendwie so 2040, 2050 irgendwie. Also ja,
ja. Das ist doch sowieso mega interessant. Ich glaube, Putin war's. Da hatte ich die Tage. Putin hältst du normalerweise wirklich in einem komplett abgeschotteten Stall klimatisiert, weil wenn du das nicht so machen würdest, weil die ja nur darauf gezüchtet sind, schnell Fleisch zu produzieren, wenn die quasi draußen halten würdest, dann würden die ja gar nicht so schnell, könntest die gar nicht so schnell hochzüchten und die Gefahr, dass die krank werden, steigt immens ins Unermessliche, weil die halt normalerweise in ihrem abgeschotteten Klima sind. Ergo kannst du eigentlich Puten wirtschaftlich nicht sinnvoll draußen halten. Die musst du eigentlich in einem abgeschotteten Stall halten. Und das macht dann so eine Diskussion schon wieder schwierig.
Es ist sehr schwierig, weil wir die Eckdaten nicht kennen. Was bedeutet Stufe 3? Ist das einfach der Quadratmeterraum, den ein Tier zur persönlichen...
Nee, Stufe 3 ist Außenklima. Das heißt also, da ist wirklich eine Tür offen und da kommt frische Luft von draußen durch diese offene Tür.
Ja, da haben sie halt ein Fliegengitter davor, dass die Pute nicht raus kann wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht. Komm, das ist jetzt yeah. Das ist echt gefährlich, Marian, weil ich verzettel mich hier schon wieder in Theorien, die mir eigentlich nur um die Ohren fliegen können.
Aber ich habe keine Ahnung.
Na, das kannst du nachlesen. Also ne, Haltungsform 3, Außenklima, Haltungsform 4, Premium ist dann tatsächlich ganz viel Platz und tatsächlich rausgehen, tatsächlich draußen rumlaufen können.
So kurz vor Kobe-Rindpflege ist es dann.
Die Pute darf dann auch mal in genau. Den Schultempel in der Säbener Straße.
Richtig. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Bis wann sollen jetzt diese neuen, also bis wann haben sie das angekündigt, der Konzern ja, Aldi?
Letztlich bis 2030. Die Umschichtung auf Halterung Stufe 3 und 4.
Genau, bis 2025 erstmal alles, was 1 ist, raus. Ne? Und bis 2030 dann auch alles, was 2 ist.
Da haben wir noch 5 Jahre für gelesen. Klasse 2. Ja, das ist ja genau der Punkt, Lukas. Das ist ja genau der Punkt.
Ja, aber das geht halt auch gar nicht anders, wenn du mal die Landwirte fragst. Ne? Also
und die Puten wachsen ja auch nicht auf Bäumen.
Naja, wir sollten ja in 10 Jahren sollten wir auch nur auf diesem schönen Planeten
sein. Hört einfach auf, das scheiß Billigfleisch aus dem Discounter zu kaufen. Punkt. Ja, dann erledigt sich der Scheiß von ganz alleine.
Ja, aber es gibt genug Leute, Heiko, da kommen wir jetzt aber auf eine andere
Ebene. Ja, die Diskussion führe ich gerne.
Die nicht in der Lage sind, zum Metzger zu
gehen.
Das
hat damit nichts zu tun.
Ja, und dann sollen sie ein vegetarisch leben.
Nein. Das ist einfach jeden Tag Fleisch ist halt auch egal. Egal.
Es spricht auch niemand von jedem Tag Fleisch.
Ja, aber einfach die Wertschätzung, wenn dann Fleisch billiger ist als Scheißpapier, dann stimmt irgendwas nicht. Punkt.
Also dann kaufen wir halt lieber eine Schachtel Zigaretten weniger in der Woche, aber gibt dafür einmal in der Woche Geld für das Fleisch aus.
Ja, sicher.
Ja. Also das wirklich mit dem Thema, dass man sich das nicht leisten kann. Ja klar, gibt's natürlich auch Schichten, die sich das nicht leisten können, aber da gibt's ganz andere Probleme. Aber ich sag mal, der große Teil der Menschheit in Deutschland könnte sich das auf jeden Fall einrichten.
Ja, ja. Das ist halt einfach die Prägung. Ja, ja. Alle
ich frag mal,
Geiz ist geil getrimmt. Ja.
Ich frage mal ganz provokant eure Kindheit und damit schließe ich jetzt mal Lukas aus, weil der ist wirklich jetzt Kur, Carsten, Heiko. Und da im Speziellen jetzt Opa und Oma, also nicht mal eure eigenen Eltern, sondern eure Opa und Oma. Ihr wart ja bestimmt auch mal bei denen zum Essen und hast du nicht gesehen.
Hab mit
mal
denen so unter ganz, ein Dach gelebt, weil sie gelebt haben, ja?
Ja, guck mal, perfekt. Wie oft gab's da wirklich Fleisch, nicht also so quasi viel, ein Schnitzel.
Wie man das momentan so gönnt, definitiv. Fleisch an sich, also ein Stück Fleisch, gab es nicht jeden Tag. Punkt.
Ja, aber wie oft tatsächlich? Also
2-3 Mal die Woche.
Denk mal drüber. Oh, doch so viel.
Ja, maximal. Tatsache. Maximum.
Ja.
Also ich kenne das tatsächlich von meiner Oma, Opa und sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits.
Das ist eigentlich Sonntagsbraten.
Ja, dass eigentlich wirklich nur einmal in der Woche wirklich Fleisch gab. Meistens von diesem Fleisch, weil das wurde ja meist dann irgendwie Fleisch genommen, wo dann irgendwas noch dran ist, was man noch mit abschneiden konnte, weiterverarbeiten konnte, was auch immer. Das heißt, da wurde dann auch noch ein Eintopf von gemacht, der halt von dann auch noch irgendwie anderweitig. Und sonst gab es eigentlich nichts mit Fleisch. Das war dann wirklich streng genommen einmal in der Woche plus Resteverarbeitung.
Hast du
noch mal einen zweiten Tag gehabt?
Ist schon richtig.
Ne? Ja, und wenn du das mal vergleichst mit heute, Lukas?
Gibt's Fleisch an die Ecke?
Ja, und wie oft, wenn du selber machst,
hätte aber auch Essen oder wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, Fleisch im Supermarkt zu kaufen, war halt auch verpönt, ne? Also so, nicht verpönt, aber halt, gehst du zum Metzger und dann wird was gescheit gekauft und ja, da gibt's halt nicht jeden Tag. Und dass dieses jederzeit alles überall verfügbar zu haben, ist auf der einen Seite cool. Ja, wenn ich jetzt Bock habe, mir Burger zu machen, hole ich mir Burger. Ja, das ist eigentlich schon nett. Aber auf der anderen Seite ist es halt für den Arsch.
Aber die Zeit, Marien, die du da ansprichst, das ist ja auch wieder eine andere Zeit. Das war ja dann auch tatsächlich ein Thema von ich kann es mir leisten, ich kann es mir nicht leisten. Also wenn sich damals, sage ich mal, die Menschen mehrmals in der Woche ein Fleisch hätten leisten können, dann hätten sie wahrscheinlich auch mehrmals in der Woche Fleisch gegessen.
Hätten sie bestimmt.
Also wir reden hier.
Beides. Ja.
Genau, wir reden hier aber von Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er. Also wir reden jetzt nicht von den 50er Jahren, wo es halt wirklich also,
Ich dachte, die Kindheit von unseren Großeltern. Mit
Sahnekochen war schon großartig gewesen in den 50ern. Ja. Zeig, was du hast, mach eine dicke Soße. die Zeiten verändern sich und das ist schon diese Omnipräsenz und Omniverfügbarkeit von den Dingen. Ja. Das ist natürlich schon ein Manko. Genau.
Aber schön, dass du von den Dingen sagst, weil es ist ja Fleisch jetzt gerade exemplarisch, aber es gibt
ist nur ein Punkt.
Rund um die Jahr, das ganze Jahr durch, es ist eigentlich Saisonfrüchte konsumieren kannst, ja. Dass es das ganze Jahr lang Bananen gibt, etc., dass die Äpfel aus Neuseeland kommen.
Erdbeeren
sind nur noch so ein bisschen saisonal. Das merkt man, glaube ich, gerade, weil dieses Jahr sind sie furchtbar. Die sind immer noch nicht gut.
Findest du? Ich hab extrem gute Erdbeeren bei uns aus der Region gehabt. Die waren super geil.
Hier sind sie noch nicht so weit.
Also die schmecken halt richtig nach Erdbeeren, das ist, kann ich nur sagen. Aber auch da 5 Euro für so ein Schälchen, ne? Also für ein halbes Kilo.
Ja, aber die kosten 5 Euro, weil es halt so ein kalter Mai war. Ja, die sind sauteuer und das, was ich hier gesehen habe, hat noch keinen Kaufimpuls bei mir ausgelöst.
Echt, ich muss sagen, geschmacklich war ich krass abgeholt. Ich hatte irgendwie mich einmal vertan, hatte spanische gekauft und dann, die haben gefühlt nach Wasser geschmeckt, war echt nicht geil. Und ein paar Tage später aus der Region. Aus der Erdbeere aus dem Verkaufsstand raus und die waren echt lecker gewesen.
Ja,
die Erdbeeren schmecken.
Also hier die Erdbeeren von uns hier aus der Ecke, die sind auch echt gut. Aber die spanischen, das ist halt genau der Punkt, die kriegst du mittlerweile das ganze Jahr über. Also es ist
Und wer kennt die nicht, den deutschen Ritchie-Baum?
Ja, der wächst ja überall. Nee, noch eine nette Geschichte zum Thema Fleischverfügbarkeit, weil ich tatsächlich gerade die Woche mit der, das war eine Metzgerin geredet habe. Die hat eine, kennt ihr das? Milzwurst gerade im Angebot.
Oh nee. Milzwurst.
Ja, genau, kennt kaum noch einer und das ist eben so eine Art Fleischersatz gewesen, ganz, ganz lange. Sie hat dann erzählt, es ist mittlerweile halt sauteuer, weil relativ schwierig in der Zubereitung, relativ aufwendig. Und das ist dann eben auch so, es ist keine Sülze. Also wenn ihr mir die Zeit gebt, dann gucke ich gerade nach, was in so einer Milzwurst drinnen ist. Aber sie meint, das macht sie genau 4-mal im Jahr. Und da hat sie dann schon eine Liste mit 15 Stammkunden, die telefoniert sie durch. Wir haben wieder Milzwurst, die kommen dann teilweise bis von Nürnberg runter, was also über eine Stunde Fahrt ist, weil es die Milzwurst nicht mehr gibt. Aber das war wohl seinerzeit auch so ein durchaus übliches Fleischersatzgericht. Ja, das brätst du dann halt an und dann kannst du panieren und weil Fleisch gab's halt nicht an allen Ecken.
Neue Geschäftsidee. Halt,
ja. Ja, wirst du bei Aldi wahrscheinlich schlecht verkaufen im Tetrapack.
Gadgetfunk, a.k.a. der Milzwursthersteller.
Die Milzwurst. Ah ja, guck mal hier, also ich zitiere Wikipedia mal kurz. Die Milzwurst ist eine bayerische Wurstspezialität. Sie wird vornehmlich in Oberbayern und Niederbayern hergestellt. Es handelt sich um die üblichsten Sorte, um eine Art Brühwurst, in deren Wurstmasse kleine Milzstücke eingearbeitet werden. Jetzt steht hier noch was über Sorten und Zubereitung. Barbara, die erstgenannten Sorten werden in ähnlicher Weise wie Weißwürste hergestellt. Die gefüllte Rindermilz wird eingelegt und so weiter. War aber ein sehr beliebter Fleischersatz, kennt heute kein Mensch mehr.
Wer macht das jetzt nochmal?
Die Metzgerei hier am Marktplatz.
Kannst du mir mal da eine reservieren?
Sag ruhig, deren Namen, weil die haben wir schon.
Gute Metzgereien da am Marktplatz.
Ah, guter Punkt, das ist in dem Fall die kleinere, die hintere Metzgerei. Das ist der Metzger Kettner. Also nicht der große der Schneider, sondern die Kettners hinten. Die machen das viermal im Jahr. Und momentan die Woche gibt's wohl noch. Also haltet euch ran, Heiko, schnell veröffentlichen. Schnell
publishen. Okay. Milzwurst. Lasst uns Milzwurst wieder zum Held machen.
Ja? Milzwurst in Eichstätt.
Hashtag Milzwurst.
Ja, und wer sie dann ordnungsgemäß essen möchte, für den Verzehr werden die Scheiben der Milzwurst in der Pfanne angebräunt und warm gegessen.
Na dann. Ein Hoch auf die Milzwurst.
Make feiert ihren Comeback. Great
again, make Milzwurst great again. Sehr schön, sehr schön, Heiko, genau. Make the Milzwurst great again.
Ja, es gibt ja so einige althergebrachte Dinge, die einfach in Vergessenheit geraten sind. Ja? Blutwurst, das ist ein Stückchen zu einfach, Wollwürste, also so ein Zeug, ja, in Reihen. Es lässt sich halt nicht so schön im Kühlregal verkaufen, das Zeug.
Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist das auch Resultat meiner Sozialisierung. Nichts von all dem, was du gerade angesprochen hast, macht mich gerade hungrig.
Ach doch, manchmal so. Echt?
Nee.
Blutwurst, nee. Gebacken.
Also mit Blutwurst habe ich es auch gar nicht so.
Nee, ich auch nicht. Sehr gut. Das war, kann ich da am Schlachten und dann gab es frische Blutwurst, ja.
Ja, das kenne ich auch, vielleicht habe ich deswegen
es gibt keinen Bezug dazu. Um das Thema dann vielleicht auch irgendwann mal zu machen, aber sehr on woke bei all den Hipster-Köchen und Co., ja, dass sie jetzt from nose to tail reden, ja, oh, wir verarbeiten jetzt wieder das ganze Tier. Mhm. Ja, das vor 50 Jahren wurde es halt auch schon gemacht. Und dann kam halt die Filet-Fraktion und ja, ist doch so.
Ja, klar.
Und jetzt reden sie wieder und make nose to tail great again. Ja, das ist
Hashtag Nachhaltigkeit.
Ja, das ganze Tier wird verwuscht. Das war früher schon immer so gewesen. Und jetzt wieder ein Primborium draus gemacht, wie cool, woke und nachhaltig das doch alles ist.
Gleiches gilt. Die
kommen einfach wieder.
Entschuldige. Gleiches gilt übrigens auch für jede Art Nahrungsmittel. Ich habe kürzlich auch einen Artikel gelesen über komplett Verwertung von Obst und Gemüse. Was kannst du aus dem Apfelgriebsch machen? Was kannst du mit dem Grünzeug vom Lauch machen und so weiter und so fort? Wie kann ich es weiterverwerten? Und eigentlich brauchst du fast nichts wegzuschmeißen. Du kannst,
das ist richtig.
Wenn du Profi bist, 100% wiederverwerten und im Alltag aber dann auch gute 80-90%, wenn du dir die Zeit und die Logistik antust.
Ist richtig, jetzt bei Obst und Gemüse, okay, fair enough. Da stirbt kein Lebewesen für. Aber bei tierischen Produkten ist es halt schon schön, wenn nicht nur die Brüstchen dann im Kühlregal landen. Ne?
Also ich will, wenn ihr mich mal demnächst mit so einem Rindpelz oder so rumlaufen seht, dann will ich keinen Hate abbekommen, okay?
Aus dem Rindpelz.
Rindpelz? Die
Kuhfell überwerfen.
Milzbrand? Rindpelz?
Milzbrand! Milzbrand ist kein Destill und keine Spirituose.
Was hast du vor, Lukas?
Ja, wie nennt man denn das? Der Pelz?
Ein Kuhfell.
Ja, Pelz. Von der Kuh, vom Rind. Du hast gesagt,
ein Rindpelz.
Und dann sagst du einfach, du bist 100% Verwerter.
Genau.
Ich hab Rindpelz.
Du hast schon vier vor deinem Bett Rindpelz liegen, den fünften wolltest du jetzt dann mit dem Mantel umarbeiten, oder?
Aber wenn Lukas ja halb nackert in so einem Kuhfell sich räkelt und sagt, from nose to tail, kriegt das eine ganz andere Bedeutung auch. Ja? Ich hoffe, Verena hört unseren Podcast nicht.
Ich hoffe es wirklich auch. Ansonsten habe ich große Probleme.
Lukas im Kuhfell. Oh ja. Yeah. Oh,
ich habe from nose to tail. Ich habe Rindpelz in meinem Auto verarbeitet.
Gibt's das Wort so. Rindpelz überhaupt?
Rindpelz ist ein sehr schönes Wort.
Neologismus nach Lukas Baumeister. Oh, jetzt habe ich nur meinen Nachnamen gesagt.
Neologismus. Erklär uns nochmal ganz kurz für alle Unwissenheit.
Ein Neologismus ist eine Wortneuschöpfung.
Neologismus? Ah, okay.
Aber das entsteht bei mir, also ich sag immer, wenn bei mir ein Synapsen-Kurzschluss herrscht, dann habe ich als Verteidigung dann immer, dass es Neologismus einfach ist.
Okay.
Dann klingt es nicht ganz so verwerflich und unprofessionell.
Dann habe auch ich das verstanden.
Das machen wir hier am laufenden Band. Wir haben es noch nie gescheit vermarktet, Palko, ne?
Ja, aber ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein Copyright auf dem Rindpelz.
Ja, und allein, ich überlege jetzt gerade unsere Neologismen, was Politikernamen anbelangt. So Junge.
Frau Baerbaum, was erlauben Sie sich?
Ja, Herr Scheurer, alles klar. Ne? Nein, das war alles gewollt.
Podcast.
Das war alles gewollt. Das war ein Neologismen. Danke, Lukas. Jetzt haben wir die Ausgangskurve. Das wird uns noch oft retten.
Personen sind nicht gewollt.
Ja.
Und gilt es zu verhindern. Okay, verlassen wir das.
Ist doch alles wurscht.
Das ethisch-moralische Minenfeld von günstigem Fleisch.
Ist alles wurscht. Wollen wir vielleicht heute noch kurz in diesen Gemüsegrundstock hineinspringen, wo wir gerade bei Nose to Tail und
bevor ich Lukas frage, bei welchem Burger King wir nachher noch ein Whopper essen gehen.
und ich wollte gerade fragen, was die EM mit Gemüse zu tun hat.
Ja,
für Deutschland haben 11 Lauchs gespielt und der Oberlauch hat sie trainiert. Nein, das ist böse.
Ja, das faule Gemüse ist schon rausgeflogen.
Oh, Chapeau. Ja, komm, Gemüsegrundstück.
Gemüsegrundstück. Frage an, wer von euch kocht? Lukas, kochst du schon oder konsumierst du? Marian, benutzt du...
Kochst du schon oder konsumierst du noch? Das ist super.
Marian, gesetzt den Fall, du machst dir ein schickes Süppchen oder sowas in der Richtung, ne?
Ja.
Was nutzt du dann zum Würzen? Zum Beispiel fügst du Gemüsebrühe, so diese bröselige, na wie ist das, bröselig hört sich zu böse an, aber das kann man doch kaufen, Rinderbrühe pulverisiert, Gemüsebrühe pulverisiert, damit kann man Suppen machen, aber man kann natürlich auch Essen aufpeppen. Nutzt du sowas?
Nicht mehr. Habe ich anfangs häufiger genutzt an meinem Essen. Mittlerweile nutze ich das gar nicht mehr. Meistens, weil ich festgestellt habe, dass fast überall Mononatriumglutamat drin ist. Geschmacksverstärker.
Aber das ist nicht
und
schlimm.
Darauf verzichten. Na, ich möchte einfach darauf verzichten.
Ich sag dazu doch Selleriepulver, oder? Sellerieextrakt.
Ah, das ja, wie gesagt, ich möchte einfach darauf verzichten, in dem, was ich koche.
Hast du eine Alternative dazu entdeckt? Oder wie würzt du deine Bolo beispielsweise?
Ich habe mittlerweile eine Schublade voll mit unterschiedlichen tausenden Gewürzen aus aller Welt. Das ist wirklich, da hat sich einiges angesammelt und da kommt dann nach Gusto alles zusammen rein an Gewürz, was ich dann so für passend empfinde und denke und halte und dann funktioniert das und wird gut. Ne?
Aha.
Außerdem ist mir, koche ich mittlerweile relativ salzarm, also das heißt, ich versuche Salz zu reduzieren und das ist halt mit diesen Fertigbrühen halt auch schwierig, weil da immer schon relativ viel Salz drin ist.
Sehr würzig. Heiko, wir haben schon drüber geredet, aber vielleicht legst du deinen Standpunkt unserer Hörerschaft auch noch nahe.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch dazu angehalten worden, salzarm zu essen und da bin ich voll bei Meiern. In vielen Gemüsebrühe-Derivaten viel zu viel Scheißdreck drin, auf gut Deutsch. Dann hast du natürlich nur noch zwei Wege, entweder das teure Alnatura-Zeug aus dem Reformhaus, wo du relativ sicher sein kannst, dass Qualität und Anspruch da auch passen, ist halt ein bisschen teurer. Oder, also das ist der von mir präferierte Weg, weil ich bin ja nicht ganz so umtriebig wie du, Carsten, aber der Weg, den du da aufgezeigt hast oder mir schon mal erzählt hast, der ist natürlich eigentlich der richtige. Und der bringt mich noch zu einer ganz anderen Frage, aber jetzt gib uns erstmal die Erleuchtung, ja, zu einer gescheiten Gemüsebrühe.
Was ich nämlich für mich entdeckt habe, ist, nennt sich Gemüsegrundstock. Vom Prinzip super simpel zu machen. Schaut so aus, dass ihr einen Häcksler oder irgendwas zum kleinen, ja, einen Häcksler oder so einen Zauberstab oder einen Mixer hernehmt, den auffüllt mit Gemüse, was auch immer da ist. Ich habe jetzt mit sehr viel Karotten gearbeitet, aber ihr könnt natürlich die Geschmacksrichtung, das ist der nächste Vorteil, individuell abstimmen. Das wird dann alles klein gehackt, wird mit Salz, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, nach Geschmack durchgerührt und dann ab in die in ein sauberes Einmachglas, und das taugt genauso gut als Grundstock für Suppen, Soßen, Beilagen, wie es eben dieses im Handel erwerbliche Pulver auch tut. Ja, genau. Da abhängig von der Menge Salz, die man beifügt, ist das Zeug auch bis zu einem Jahr im Kühlschrank haltbar. Also überhaupt kein Thema, das wegverzehrt zu bekommen. Du hast halt auf die Weise was super Natürliches, was auch gut schmeckt, was eben nicht aus der Dose kommt, nicht aus der Industrie kommt. Und im blödsten Fall habt ihr auch noch Reste verwertet, die ihr dann nicht wegschmeißen müsst. Also finde ich super. Steht bei mir jetzt in doppelter Ausführung im Kühlschrank. Und kann man natürlich, je nach Geschmack, habe ich eben angedeutet, auch noch auf Geschmacksrichtungen abstimmen. Also zum Beispiel, wer es gerne asiatisch mag, der tut da noch ein bisschen Ingwer und Chili rein, hat dann da schon mal einen Geschmackgrundrichtung. Oder wer es eher deutsch-rustikal mag, der tut halt Petersilienwurzel oder ähnliches rein. Kann also auf die Weise schon mal so eine Geschmackgrundrichtung vordefinieren. Finde ich eine super Idee.
Ja, wo du das gerade erzählt hast, ist mir eingefallen, ich habe mal für einen Koch in einem Restaurant gejobbt. Der hat das auch gemacht für seine Gerichte, das quasi selber angerührt und gemacht. Aber der hat die Dinger in einer Eiswürfelform getan und im Gefrierschrank tiefgefroren.
Ja,
und
so hatte der quasi Idee, Marian.
Dadurch hatte der quasi fertige Portionswürfel für die Sachen.
Das ist vielleicht sogar für Leute wie Heiko und dich der noch bessere Tipp, weil ihr ja sagt, ihr wollt weniger Salz nutzen. Nochmal, je mehr Salz ihr reintut, desto länger ist es im Kühlschrank haltbar. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will das geschmacklich unterbauen, aber mit wenig Salz wäre es im Kühlschrank natürlich nicht lange haltbar. Und dann heißt die Portionierung
Idee ist super. Da musst du, glaube ich, ziemlich hart einkochen. Also sehr, sehr
Nee, du musst es gar nicht einkochen. Quasi. Nee, du häckselst es bloß. Du hast dann am Schluss so eine
Passe.
Masse, ja, genau. Masse.
Würde fast dazu. Das muss ich echt mal ausprobieren. Wenn du es halt ein bisschen länger kochst, dass es halt noch dickfüßiger wird, dass du fast so eine Gemüsejü eigentlich dann hast, ja. Und die dann einfrieren, das ist ja Porno. Ja,
aber das ist ein anderer Schnack wieder. Genau. Das ist jetzt nicht genau das, wovon wir reden, aber da haben wir, glaube ich,
vor geschmacklich komprimierten Eiswürfel habe und ich habe dann noch Flüssigkeit, die ich aufgießen kann, oder ich habe direkt die Flüssigkeit Glas, sage ich mal, im Kühlschrank stehen, ist ja eigentlich egal, ist ja nur eine Brettfrage, und das ist eigentlich für mich das ausschlaggebende Ding.
Ja. Du kannst aber halt auch diese Masse, die du da herstellst, direkt so einfrieren.
Ach so, ohne, dass das okay.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein geiler Lifehack.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Küchen-Lifehack.
Das Geile ist, dass ich das total vergessen hatte, und du hast mir gerade einen vollen Flashback verschafft, mein lieber Carsten. Danke dafür.
Also ich habe auch mal als Koch gejobbt und durfte Rasenmäher fahren und Müll rausbringen. Das war meine Kocherfahrung.
Und das Gerät mit dem Bing bedienen, oder?
Ja, genau.
Spülmaschine. Gerät mit dem Bing.
Und schon Waschmaschine sagen.
Wir reden nicht über die Spülmaschine mit Bing.
Ja, Carsten, noch eine Frage zu dem Thema. Ich finde es nämlich auch tatsächlich ziemlich interessant. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das allein mit Salz dann ewig haltbar ist. Muss man das nicht davor noch...
Nicht ewig, aber du überleg mal, früher die Leute haben alles eingepökelt.
Ja, aber das muss doch eigentlich mal trocknen, oder, dass die ganze Feuchtigkeit und so raus ist aus dem Gemüse.
Ja, das passiert ja von alleine. Wenn du eine große Menge Salz dran tust, dann ist es theoretisch irgendwann ewig haltbar. Was ist jetzt? Aber das ist, glaube ich, nicht das Ziel des Ganzen, Lukas. Aber theoretisch geht das auch.
mit genug Salz können auch deine Enkel noch davon teilhaben, daran teilhaben.
Genau, an die habe ich gerade gedacht.
Ja, genau. Mach mal Gemüsebrühe. Alles, was für dich bleibt, ist dieser Gemüsebrühwürfel. Viele Karotten, die guten 2021er Karotten nach der Pandemie. Ja. Das kriegst du nirgendwo, mein Sohn. Ja, nee. Nee, klar, aber nochmal, also ergänzen sich hier super die Tipps, finde ich, so, wenn man so macht wie ich. Das ist dann halt der normale Weg, würde ich sagen. Aber klar, wenn Heiko und Marian sagen, Salz reduziert, dann bietet sich das an, den Bums einzufrieren. Warum dann nicht gleich portioniert? Klar.
Aber das kann ich ja nicht als Gemüsebrühe dann
machen möchte, nehmen,
oder? Das ist ja als...
Doch, klar. Ist ja nichts anderes.
Doch, logisch. Aber in den ganzen fertigen Gemüsebrühen, da sind auch noch die ganzen Öle und Fette und so weiter mit drin, dass sich das auflöst.
Ja, und die ganzen Es und die Hefeextrakte, und drum machen wir das ja so wie eben beschrieben. Cool. Weil wir das ja alles nicht wollen.
Aber wenn du magst, kannst du da natürlich ein bisschen Fett dran tun, um dem noch ein bisschen eine Basis zu geben, oder was auch immer, Schmalz oder...
Ja, aber wie oft hat man nur eine alte Gurke im letzten Eck im Kühlschrank und weiß nicht, was man da
machen will. Okay, mit einer alten Gurke wirst du wahrscheinlich hier nicht glücklich.
Wer kennt sie nicht? Je älter die Gurke, umso geschmacksintensiver.
Also bei deiner alten Gurke würde ich vielleicht einfach einen lecker Gurkensalat oder so empfehlen, der ist auch schnell gemacht.
Kopfkino,
die alte grünes Pferd auf weißer Wiese.
Die alte Gurke.
Kumbaya, my lord. Wie heißt das? Kukumba?
Kukuma, ja, mein Gott.
Hab ich euch schon erwähnt, dass das mir der kulinarische Teil unseres Tech-Podcasts mir besser gefällt? Vielleicht sollten wir unsere generelle strategische Ausrichtung und Zielgruppenaffinität ein bisschen ändern. Ne?
Also der Name lässt ja Raum, ne? Also Gadgets brauchst du ja auch zum Kochen, ne? Also ohne Gadgets kochen ist ja eigentlich... Ne?
Dann ist hier das Gadget ist dann da.
Gadgetfunk impliziert dann auch direkt kulinarisches Know-how. Den
Tech-Idioten. Hier der Gadget, der Mixer, der häckseln kann. Dann würde ich mal sagen, müssen wir auf jeden Fall einen schönen Mixer verlinken.
Gibt's eigentlich schon ein Vorwerk hier? Wie heißt der Hypermix? Thermomix-Podcast? Stimmt auch schon.
Ja, bestimmt. Also
Sand
mit Sicherheit.
Meer.
Ja, dann, okay, dann vergessen wieder, ich habe nämlich auch gar keinen Thermomix.
Wollte ich gerade sagen, was wollen wir über Thermomix reden? Wir können über die Thermomix-App referieren und Marian deckt ein paar Sicherheitslücken auf, aber ich glaube, dann sind wir auch ganz schnell durch.
aber Carsten, du kannst doch mal deinen präferierten Mixer, kannst du doch mal unsere Hörerschaft verlinken.
Nein, falsch gedacht, Lukas. Ich habe einen Smoothie Maker, mit dem geht es, und ich habe so einen Bosch Zauberstab. Oh Gott, heute haben wir aber. Das ist mein Mixer.
Carsten kann ziemlich gut mit seinem Bosch Zauberstab umgehen, habe ich gehört.
Der Zauberstab, ja.
Aber der hat meine Karotten auch.
Können wir bitte aufhören, über Gemüse zu
reden? Das Möhrenmus.
Vor allen Dingen sollten wir aufhören, über Stangengemüse zu reden. So.
Oh mein Gott, dann lass uns halt einen Knollensellerie entsaften oder so.
Ja.
Wie kriegen wir jetzt da jetzt die Kurve?
Nein, du erzählst einfach was über Pokémons, Heiko, würde ich sagen.
Über Pokémons? Ist gar nicht, eigentlich ein tragisch lustiges. Denn es war jetzt medial ja auch nicht ganz unterm Radar, dass der internationale Einsatz in Afghanistan nach knapp 20 Jahren zu Ende gegangen ist, ne?
Mhm. Habt ihr mitbekommen, was da noch übrig geblieben ist? Das waren, wie heißen diese riesigen Transportflugzeuge?
Galaxy?
Antonov?
Welche, die Antonovs sind die russischen, ja.
Und welche benutzt die deutsche Bundeswehr?
Galaxy. So Herkules.
Die, Die deutsche Bundeswehr hat auch Antonovs gemietet.
Auf jeden Fall, genau. Entschuldige Heiko, du darfst gleich bitte weitermachen. Auf jeden Fall nach dem Abzug sind da Antonovse voll von...
Entschuldigung.
Zurück weiter. Voll von Bier und Wein übrig geblieben. Die da einfach in Afghanistan rumstanden. Dann haben sie überlegt, ob sie das... Und dann gab es, glaube ich, irgendwas zollrechtlich und dürfen wir Lebensmittel...
Dann haben sie liegen
Flugzeugladungen an Bier und Wein in Afghanistan rum und die dürfen sie teilweise nicht trinken. Das glaube ich.
Die Taliban werden die nicht wegtrinken, den Wein, ja?
Nein, eben.
Wie weit ist in Afghanistan von Österreich weg?
Das ist auf jeden Fall näher dran.
Also wenn du jetzt losfährst, Lukas,
ich würde das E-Bike nehmen.
Das ist fast so weit wie von Innsbruck nach Graz, Lukas.
Hören wir auf.
Übrigens, bevor wir mit Afghanistan weitermachen, aber Innsbruck-Graz ist ähnliches felsiges Gelände wie in Afghanistan. Ja, man sollte meinen, 200 Kilometer Luftlinie wären schnell zu überbrücken, aber es sind 4,5 Stunden Fahrt. Pack da. Also, wenn ihr irgendwann von Innsbruck nach Graz wollt.
Mit welchem Auto seid ihr gefahren?
Einfach anders. Bitte?
Mit welchem Auto seid ihr gefahren?
Mit meinem.
Na, der sollte das. Ich überlege gerade, wenn ihr das mit meinem hättet machen wollen, dann wären es 7 Stunden wahrscheinlich.
Nee, Quatsch, du darfst eh nur 100 oder 130 fahren. In
130 wollte ich gerade sagen, maximal.
Ja, und dann hat ja der Österreicher, der vor ein paar Jahren hier sein Unwesen getrieben hat, hat bei seinem Autobahnwahn einfach vergessen, eine Autobahn nach Graz zu bauen.
Es gibt tausende Tunnel überall hier verteilt, aber genau
und
da.
Gefühlt alles Landstraße. Und wenn du einen LKW vor dir hast, bist du einfach.
Oh, also, um mein anderes Lieblingsthema kurz hochzuholen. Also, so quasi so ein Fuchsbau ähnlich dem einer Fistel. 1000 kleine Tunnel. Okay, weiter. Afghanistan, Heiko, was war da?
Genau, Afghanistan. Antonov, aus dem Wein hätten wir noch ein bisschen Coq au Vin kochen können, um mit den kulinarischen Part mit reinzukriegen. aus dem Bier, keine Ahnung, hätten wir vielleicht noch was anderes machen können. Taskforce Kunetz fällt nach Afghanistan, vernichtet das Bier, bevor es den Taliban in die Hände fällt.
Und ich bewerbe mich um ein Bundesverdienstkreuz für Ehrenhafte, ne, und so weiter. Entschuldige, also jetzt aber wirklich.
Bundesverdienstkreuz mit Studio... egal. Was noch übrig geblieben sind, Pokémons. Die Herren, ja. Also da ja Pokémon Go auch von den, wollte schon sagen, Besatzungsmächten waren, aber ja eigentlich die Befreier gewesen von Afghanistan.
Ist da irgendjemand befreit worden?
Nee, leider nicht. Leider 20 Jahre für den Arsch, viel Menschenleben, viel Geld kaputt gemacht und Afghanistan hat trotzdem weitergebracht gefühlt. Denn die Taliban werden sich den Scheiß einfach zurückerobern und dann waren die letzten 20 Jahre einfach für den hohlen Zahn. Ja. Sehr schade. Und hört sich ein bisschen lustig an, aber ist irgendwie schon schräg, wenn du dir vorstellst, dass irgendwelche turbanbehafteten Talibans mit ihrem Smartphone durch die Gegend rennen und Pokémons jagen, weil die haben die Amis nämlich nicht mit zurückgenommen.
Jetzt mal Sekündchen. Wie darf ich mir das vorstellen? Pokémons im Sinne von Pokémon Go. Das heißt, also dieses App-Spiel kenne ich.
Genau.
Ich weiß aber nicht, wie sich das definiert. Hängt es damit zusammen, dass je mehr Leute die App nutzen, desto mehr Pokémons werden da generiert? Heißt es das? Oder wovon reden wir?
Ich kann dir nicht genau sagen, wie der Algorithmus funktioniert, aber da, wo quasi App-User sind, siedeln sich quasi virtuell auch Pokémons an.
Soon or later. Ja, jetzt das ist wunderschön formuliert. Jetzt siedeln sich Pokémons an. Also, das ist so krude, Heiko. Pokémons sind virtuelle Dingsies und die siedeln sich da an, wo die App-Nutzung steigt.
Also, wenn die IT-Infrastruktur des App-Betreibers für Pokémon Go feststellt, dass es eine Häufung von Leuten mit der App drauf gibt, an irgendeinem Platz, wo es noch keine Arenen, keine Pokémon zu fangen gibt, sonst auch immer, dann werden die da einfach geschaffen.
Automatisch angesiedelt, ja. Ich finde das Wort
so schön. Die siedeln sich dann selbst an. Ich wollte es ein bisschen nett ausdrücken, ja, aber.
Nein, das ist super. Das ist super.
Ja. Und aber jetzt das Tragische ist ja, jetzt sind die Besatzungsmächte da weg und die armen Pokémons hat keiner eingepackt. Jetzt hängen die da noch rum und keiner trainiert sie und keiner bringt sie in die Arenen. Und
hocken da auf irgendwelchen Felsen und
ja, und warten auf die Taliban.
Dann kommen die anderen mit ihren russischen MGs vorbei und sind so, boah, Entschuldigung, nein, nicht lachen. Das ist echt nicht lustig.
Es ist echt, nein, das ist tragisch, dass nach 20 Jahren der Einsatz da vorbei ist. Sowohl, also für das Land, aber auch für Deutschland war ja auch sehr stark involviert in gewissen Regionen da. Viele Menschen gestorben. Ja, unsere Demokratie reicht bis Hindukushi, ist ja irgendwann mal von der Regierung, was prinzipiell ja auch okay war. So schade, dass all das, was irgendwie da angestrebt wurde und die Energie und Zeit, Geld, Menschenleben, die da einfach geopfert wurden, das ist einfach, ja, vorbei, Punkt. Wieder allen Afghanistan wird selbst erlassen, wie es Jahren davor schon so oft war, durch diverseste Besatzungsmächte, ob das Russen, Engländer, was auch immer war. Sehr, 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 sehr schade. An der Stelle. Und damit meine ich jetzt nicht die Pokémon, sondern eher das arme gebeutelte Land. Aber natürlich ein bisschen Schmunzeln dabei. Ja, wer trainiert jetzt die Pokémon? Ne?
Ich habe jetzt noch zwei Dinger, die werde ich aber nicht kundtun.
Das ich glaube, ich habe nur ein halbes Gigabyte frei. Ich lade mir mal die App runter und das kann ich dann machen, wenn ich das Bier und den Wein mitnehme.
Wenn wir das Bier abholen, dann können wir auch ein paar Pokémons trainieren.
Genau, also. Genau, die nehmen wir mit.
Okay. Ja. Oh Gott, das war cool, sorry. Ja.
Wie kommst du da jetzt wieder raus, Carsten? Ne?
Ich überlege gerade. Große Überleitung, pass auf. Also die Anzahl der Pokémons ist also, was ist der Plural? Pokémon oder Pokémons? Oder Pokémonse?
Pokémonene.
Die Anzahl der Pokémon. Die ist also gewachsen in den letzten 20 Jahren.
Kurze Zwischenfrage, Entschuldigung. Muss man Pokémon eigentlich gendern?
Pokémon gibt, und Pokémoninnen.
Pokémoninnen.
Ja. Pokémoninnen.
Sterncheninnen.
Also deren Anzahl ist also gewachsen. Eine andere Zahl, die auch ganz, ganz stark gewachsen ist, und zwar täglich mehrere Millionen, ist die des Wachstums unseres guten Freundes, des großen A. Heiko, was hat denn damit auf sich?
Ja, ich hoffe, dass
die
Pokémons nicht ganz so hart gewachsen sind wie das große A in Pandemiezeiten, weil sonst haben die Taliban da echt nichts zu sagen, ne, wenn die da drüber herfallen. Das große A, ja, Potzfritz, wer hätte das gedacht? Ein Pandemiegewinner seinesgleichen. Hört sich hart an und ist auch ziemlich hart. Sehr, sehr interessante Wachstum oder interessantes Verhältnis. Zuwachs in den letzten 5 Jahren für den deutschen Onlinehandel waren 5,6 Milliarden Euro. Das ist schon eine krasse Zahl.
In welcher Region? In Deutschland?
Weltweit? Dach. Ich glaube, das ist Dach. Also Deutschland, Österreich.
Okay, deutschsprachiger Raum.
Deutschland, Österreich. Ja, 5,6 Milliarden Zuwachs für weltweit wäre ein bisschen wenig gewesen.
Oder kann man sich auch mal in so einen Space Shuttle mieten, ne?
Oder wie die Deutsche Bank früher gesagt hätte, als Peanuts. 14,9 Milliarden Euro ist quasi das Volumen des aktuellen Online-Marktes. Davon entfallen, Drumroll, 11,4 Milliarden auf Amazon.
Und sag die Zahlen nochmal.
11,4 Milliarden von 14,9 Milliarden.
Okay.
Und dein Umsatz entfallen auf Amazon. Ob das jetzt ein gesundes Verhältnis ist, muss sich jeder mit sich selbst ausmachen.
Das ist quasi 70% Marktanteil.
Richtig. Aber das allein ist noch nicht so die krasse Zahl eigentlich. Die krasse Zahl ist eigentlich der Zuwachs in den letzten 5 Jahren, wo der gesamte Onlinehandel im deutschsprachigen Raum um 5,6 Milliarden in den letzten 5 Jahren gewachsen ist. Entfällt davon 3,7 Milliarden auf Amazon. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also sie kommen von der starken Gesamtbasis und haben nochmal richtig einen draufgelegt. Ja, nochmal gesund ist das alles nicht. Auch wenn es sehr convenient ist.
Für den Gesamtmarkt ist es nicht sonderlich
gesund. Das ist ja für den Gesamtmarkt und die Menschheit im Allgemeinen, glaube ich, ist es einfach nicht gesund, ja, solche Marktriesen zu züchten. Aber wir haben ja alle unser Schäfchen dazu beigetragen, als Lieferant oder als auch Konsument. Ist ja alles sehr bequem, sehr praktisch und sehr einfach. Und ja, also macht natürlich Spaß bei Amazon zu jobben. Trust-Level ist sehr hoch. Es ist wird alles schnell geliefert. Es ist alles sehr unkompliziert. Rücksendung, das ist auch alles ganz toll. Aber es ist ähnlich wie die Discounter im lebenswerten Markt. Dinge, die diktiert einfach Amazon Weltmarkt. Vor allem halt auch den Online-Markt in einzelnen Regionen. In Prozenten reden wir über ein Wachstum vom Online-Handel im vergleichbaren Zeitraum generell von 21,3% und Amazon dagegen ist alleine um 36% gewachsen. Das sagt dann, glaube ich, also auch alles
über den Markttrend, Marktdurchschnitt.
Massiv, ja.
Was natürlich bedeutet, aber ich meine, es ist klar, ich meine, die Pandemie ist da natürlich ein krasser Beschleuniger. Ja? Die Geschäfte hatten zu, was willst du machen, wo willst du einkaufen? Ja? Ist es ethisch zu rechtfertigen, wenn ich sage, ich kaufe nicht mehr bei Amazon, sondern ich besorge mir jetzt alles bei Otto.de? Beispiel?
Es hilft auf jeden Fall, den Wettbewerb ein bisschen zu entzerren.
Ja.
Würde ich mal vollkommen wertfrei in den Raum werfen. Wie schon gesagt, wir, egal ob auf Konsumenten oder auf Lieferantenseite, also jeder hat ja so ein bisschen mit der ganzen Geschichte zu tun. Und ich glaube, es ist für einen gesunden Wettbewerb und einen gesunden Markt sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen wie Digitec ist auch so ein Player, der aus der Schweiz nach Deutschland rüberkommt, der probiert Amazon nicht stehen zu bieten. Mhm. Eine Otto, eine Zalando ist ein schlechtes Beispiel, weil die ähnliche Ambitionen haben. Sind also sehr wachstumsgetriebene Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz, es macht schon Sinn, das ein bisschen auszunivellieren und nicht eben alles, auch wenn es schwerfällt und ein bisschen mehr Aufwand ist, nicht alles bei Amazon zu kaufen. Das ist, glaube ich, für die Zukunft mittelfristig sehr zuträglich, da wieder ein gesundes Wettbewerbsfeld zu schaffen. Und das geht halt nur in dem Moment, wo ich auch meinen Konsum ein bisschen darauf ausrichte.
Übrigens, der Online-Shop von Digitec heißt Galaxus.
Oh, Entschuldigung, ja genau. Galaxus.de und Galaxus.ch, richtig.
Packen Sie es bitte in die Shownotes, Herr Häke.
Ja, weil das ist immer so ein Ding, das merke ich so für Insider, ne? Also Digitec, wir kennen ja. Die, ja, so. Und dann redest du mit irgendjemandem darüber und dann, was
Digitec so, finde ich gar nicht online.
Genau, so, Galaxus. Ach so, ja, da habe ich auch schon mal was gekauft.
Ja, ich höre es zum allerersten Mal, ganz ehrlich.
Echt?
Ja? Nee,
in der Schweiz. Also, dadurch, die Schweiz hat es ja, oder Amazon hat es ja noch nicht groß in die Schweiz geschafft. Also den kleinen Grenzverkehr, sage ich mal, für sich perfektioniert. Aber aufgrund der Steuerthematiken und Import-Export-Thematik ist die Schweiz eigentlich immer noch Amazon-freies Land, mehr oder weniger. Und da haben sich dann zwei führende Online-Händler etabliert. Das eine ist Digitec Galaxus in der Tat und für spezialisiert auf unsere Branche Elektronik-Shit ist dann auch noch die Apfelkiste.ch. Die dominieren da den Markt ziemlich gut.
Apfelkiste.ch.
Okay. Apfelkiste.ch, ja. Die haben den Segen des Amazon-freien Daseins so ein bisschen. Bei auch hinter einer Digitec-Galaxus steht die Schweizer Post als großer Investor zum Beispiel. Und die machen das alles nicht so verkehrt. Das ist schon, also haben sich bei Amazon die guten Sachen auch ein bisschen abgeguckt. Jetzt ein Marktplatz aufgestartet. Der Rezession funktioniert auch sehr gut. So das Beste aus allen Welten ein bisschen.
Dezentrale Logistik machen sie auch so ein bisschen.
Richtig, ja. Ob das dann reicht jetzt, haben den Schritt nach Deutschland gewagt vor 2 Jahren. Scheint jetzt auch einigermaßen gut anzulaufen. Und ob es langt, um Amazon die Stirn zu bieten, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, denn Amazon hat einfach die kritische Masse sowas von überschritten. Das, also die too big to fail, würde man, glaube ich, da sagen. Ja. Das wird sehr schwer, dass das jemand fighten kann. Ja.
Amazon hat irgendwie in Deutschland alles richtig gemacht.
Ja.
Wo sie halt in anderen europäischen Ländern irgendwie nie so wirklich Fuß fassen konnten teilweise. Aber in Deutschland haben sie irgendwie alles richtig gemacht. Es hat alles funktioniert.
Und hat auch den langen Atem gehabt. Und die haben in Deutschland 6 oder 8 Jahre, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber mindestens 6 Jahre lang massiv rote Zahlen geschrieben, bevor der Break-Even kam. Ja. Haben sie aber einfach durchgezogen. Und wenn du jetzt siehst, was aus dem Ding geworden ist, das ist schon abstrus. An der Stelle ganz kurz, bye bye Jeff Bezos, ne? Der hat seinen Job an den Nagel gehängt. Seinen Jobs an den Nagel gehängt. Der hat Geschäftsführung abgegeben an irgendeinen
an seinen Nachfolger
von früher. An den Nachfolger, genau. Name konnte ich mir nicht merken. Aber war wohl auch eine Newsmeldung wert, dass der Herr Bezos sich jetzt mehr so um Raumflüge gekümmert hat.
Aber nicht so wie der Herr Musk, sondern private Raumflüge.
Ja, aber was sehr cooler Move ist in dem Zusammenhang, wo ich mir auch dachte, er ist schon ein geiler Typ, aber mit der Kohle kannst du auch einfach ein nice Guy sein. Es gab die erste ausgebildete Astronautin, ist eine 80-jährige Dame oder kurz vor 80, die leider nie eine Permission und eine Mission bekommen hat, sodass sie auch wirklich fliegen konnte. Die wird jetzt auf den ersten Flug von Bezos for free mitgenommen, damit sie diese Erfahrung dann noch machen kann. Fand ich sehr cool. Den Move mit Bezos an der Stelle. Aber da kann man auch mal mit seinem Vermögen kann man auch mal gönnerhaft sein und Free Seed raushauen. Ja. Genau. Aber fand ich sehr, sehr süß für die Frau, dass ihr Traum nochmal in Erfüllung geht, dass sie die Bild von oben sehen kann.
Und ich glaube auch, dass der Herr Bezos seinen Enkel mehr als einen Gemüsebrühwürfel vererben wird.
War das die Dame, die auf Apollo, eigentlich bei einer Apollo-Mission irgendwie auf Standby war?
Ja, sogar, wie hieß sie vorher? Gemini. Die war schon bei Gemini mit involviert. Das waren ja die Vor-Apollo-Missionen. Und da war die schon mit drin gewesen, genau. Und die ist jetzt kurz vor 80. Und die kriegt jetzt endlich ihren Flug.
Geil. Das ist eine schöne Geschichte. Das
finde ich echt eine schöne Geschichte. Und ich habe ein Interview mit der gehört. Die hat sich auch mega gefreut einfach. Und das ist einfach schön.
Und jetzt andere Frage, weil ich das einfach auch nicht weiß. Wer organisiert den Weltraumflug? Mit welcher Airline fliegt er in den
Weltraum? Dieses Blue Orange Dings da. Das ist die Company von Bezos, die das macht.
Also der hat genauso wie Musk eine eigene Weltraum
Firma.
Dependance. Firma. Na, Firma, ja.
Der ist, wenn Blue Origin heißt, Entschuldigung, ja. Also der Blue Origin macht quasi den Vertrieb und die Abwicklung, die Logistik, ja.
Den Vertrieb, die Abwicklung.
Also eher so ein Virgin Galactic hier. Wie heißt der Typ aus England?
Der Virgin ja.
Nee, der ist tot.
Der macht nicht mehr. Das Unternehmen Mann, heißt Blue Origin.
Und das, Blue Origin.
Genau, und das gehört, der Bezos ist am 8. September 2000 gegründet worden in Kent im Staat Washington.
SpaceX ist das, glaube ich, von Elon
Musk.
Genau, das ist das vom Musk. Von
Musk.
Ne, der übrigens immer noch im Tesla-Werk schläft zwischendurch.
Und da gibt's doch aber noch ein drittes, oder?
So langweilig sind die Autos doch gar nicht.
Ja. Also Lukas, um deine Frage zu beantworten. Wir haben Blue Origin von Jeff Bezos, aka Mr. Anderson. Wir haben SpaceX vom guten Elon, aka Tesla und Mr. PayPal, genau. Und dann haben wir noch Virgin Galactic, wie Marian ja schon erwähnt, vom Mr. Virgin, Virgin Record Store Mister. Keine Ahnung, wie er heißt.
Der Asiate, ne?
Ich vergesse den Namen auch immer.
Ich kein Asiate.
Kein Asiate.
Das ist kein Asiate. Das ist ein Brite.
Darum kam ich auf McAfee irgendwie, aber das wäre eher schottisch. Ist egal.
Richard Branson.
Das ist aber auch, über den gibt es auch Geschichten, glaube ich. Das ist auch mehr als ein Podcast. An Zoten und
Über Herrn McAfee oder über beide. Herrn Wirth?
Wir driften ab, meine Herren. Wir driften ab. Contenance, ja.
Nein, aber das ist wirklich, also Herr McAfee ist wirklich eine sehr, sehr kontroverse Person. Das ist sehr interessant, da gibt es ein paar schöne Dokus drüber, kann man sich mal antun, wenn man Langeweile hat.
Vielleicht solche Persönlichkeiten sind ja echt ganz interessant. Mir ist der Name leider entfallen, aber der Gründer von Telegram ist genauso eine Lichtschattengestalt, glaube ich.
Das ist dieser Russe, Dimitri, hast du nicht gesehen.
genau. Den Mann, den es auch nicht mehr gibt eigentlich, aber...
Also, na doch, den
gibt es schon noch, aber überall da, wo er Büros angemeldet hat, sind eigentlich keine Büros. Und wo ist eigentlich die Firma mit Telegram?
Na, aber jetzt hast du einen Pass aufgemacht. Nee, aber es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass eine App wie Telegram eine solche Marktmacht entwickelt, ohne dass es irgendeine Seite gibt, auf der ein Impressum stünde. Und dann gibt es ein Impressum mit einer Anschrift in Saudi-Arabien oder auch Katar.
Dubai, ja.
Dubai, ja. Da unten heute, da wo es warm ist, da wo Fußball gespielt wird.
Auch im Winter.
Und da kennt den aber auch keiner. Also der ist quasi nicht aktiv erreichbar. Aber die Geschichte, hast du dir die Geschichte von dem mal angeguckt? Das ist schon
krass. Ja, ist krass. Müssen wir vielleicht sollten wir mal so eine extraordinäre Persönlichkeiten-Folge machen, nur mit solchen Herrschaften. Gibt's ja einige.
Mhm.
Ja. Denn die Mythen ranken sich, ja.
Ja, also nur in a nutshell. Also der hat zum Beispiel auch dieses V-Kontakte gegründet, das russische Facebook. Mhm. Ist dann da, ja, war, also er ist jetzt nicht wirklich obrigkeitshörig, nennen wir es so.
Nein, er ist nicht Putins bester Freund. Kannst du schon beim Namen nennen.
Genau, und er ist unfassbar reich. Das habe ich nicht so ganz rausgekriegt, woher all dieser Reichtum herrührt.
Durch V-Kontakte.
Durch was?
Durch V-Kontakte. Er hat das ja verkauft oder hat sich da auszahlen lassen.
Ja, aber das macht dich nicht bekommen. Zum sechstreichsten Mann der östlichen Hemisphäre. Also der hat schon. Ich glaube, V-Kontakte er dann verkaufen.
Ja, ihm wurde nahegelegt, das Geld mitzunehmen und zu gehen.
Genau, und hat dann ich glaube, er hat Telegram schon vorher parallel entwickelt gehabt, gemeinsam mit seinem Bruder, ist dann abgetaucht und entwickelt hat Telegram. Und kein Mensch weiß genau, wie Telegram funktioniert, auf welchen Servern die Daten liegen oder nicht liegen, verweigert sich auf allen weiteren Obrigkeitsratschlägen, nennen wir es so, scheißt einfach drauf. Macht sein Ding, entwickelt weiter, finanziert das auch alles durch die Bank aus seinem Privatvermögen, ne? Weil Telegram hat noch keine Einkommensquelle.
Ja, es gibt kein Monetarisierungskonzept dafür. Das ist vollkommen
alles privat finanziert.
Also es ist wohl immer noch gegeben auch, dass Telegram noch nie Daten an Behörden rausgegeben hat. Was natürlich auch auf der einen Seite ein Ritterschlag. Also
kann ja, für uns alte Hacker ist es natürlich super spannend, ne?
Also Licht und Schatten liegt halt eng zusammen, ja. Dann denkst du aber mal an den Einfluss QAnon, Querdenker generell, all diese Schwurbelisten.
Ja, das ist ja nur unangenehm und widerlich, aber geh weiter und denke IS.
Solche Abgründe in meinem Gedankengut wollte ich gar nicht mehr aufmachen. Auf der einen Seite, ne, wenn eine weißrussische Rebellion oder ein Aufstand natürlich über Telegram kommuniziert, weil es einigermaßen sicher ist, wenn man es richtig bedient, nicht per Default, ganz, ganz wichtig, dann macht sich das natürlich auch das Gesocks der Welt zunutze, was da so alles möglich ist. Und dann fangen wir bei IS an und hören bei Schwurbelenten auf. Ja? Das ist, glaube ich, dann austauschbar, welches subversive Element das dann nutzt. Leider.
Übrigens, um nochmal hier jetzt den Namen einmal korrekt zu nennen, das ist Pavel Valerievich
Duchow. Ach so heißt der Dimitri.
Pavel Duchow.
Dimitri wird doch immer passen eigentlich, gell?
Stimmt, ja. Wir nennen die Folge heute Dimitri Bärbaum.
Pavel Scheurer, ja.
Tim und der Pavel Scheurer, die zwei Brüder aus Russland, wer kennt sie nicht? Wie schön. Gibt's ja echt ein paar interessante Persönlichkeiten, über die sich lohnen würde, gut recherchiert, dann vielleicht nochmal ein bisschen was zu erzählen. Aber okay, so war das mit diesem Amazon-Gedöns. Wo kann man hier von Amazon?
So war das
mit dem eigentlich von Amazon.
Du sagst, das war das mit dem Amazon-Gedöns.
eine Sache noch hier zu Pavel, fand ich super geil. Im Mai 2012 sorgte er für Aufsehen, als er zusammen mit Arbeitskollegen Papierflieger gefaltet aus 5000 Rubel Geldscheinen im damaligen Gesamtwert von ca. 124 Euro aus dem Fenster seines Unternehmens warf und dadurch einen Menschenauflauf verursachte.
Papierflieger. Okay.
Aus Geldscheinen.
Also jetzt weiß ich auch, warum ich ja nur von Telegram auf Amazon kam. Abschließend vielleicht noch zum Verdeutlichen, was diese Zahlen am Ende vom Tag heißen. Amazon wächst momentan im Schnitt 31 Millionen Euro am Tag.
Ja.
Da muss eine alte Frau typisch trinken. Nur. Am Tag. Ja?
Dach oder weltweit? Die Frage muss ich immer stellen.
Das ist immer noch Dach.
Boah, 31 Millionen. Ja, das ist...
Ja. 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 Und jetzt sogar noch mehr, habe ich gehört. Ja. Denn machen wir fast auf, hier machen wir fast auf. Denn,
ja, klar, natürlich, wenn wir schon dabei sind.
Dann, wenn wir schon über Amazon ranten, dann richtig.
Ja, Werbung! Jetzt kommt die Werbung, aber anders.
Jetzt kommt die Werbung, genau. Ja. Denn es,
Lukas, hast du auch schon Werbung gesehen?
Während, wo meinst du jetzt? Bei Amazon? Auf der Webseite?
Während du bei Amazon Prime einen Film Prime geguckt hast.
Nee, ich meide Prime tatsächlich oftmals. Also ich bin eher so der Netflix-Typ. Warum? Schaust du Prime Video?
Ja. Echt? Tatsächlich ist das so, was Filme, Serien, Streaming angeht, ist tatsächlich Prime so eine meiner hauptsächlich genutzten Plattformen neben Sky.
Sky und Prime Video. Kein Netflix.
Mhm.
Nein. Okay. Warum, was gibt's da jetzt Neues?
Werbung.
Werbung.
Eieiei. Man wird doch sowieso schon das überall.
Also ich habe auch, den du für Content bezahlst.
Also ich habe es auch noch nicht während einem Film oder so gesehen, aber es gibt wohl Nutzerberichte. So wurde mir hier angetragen in den Shownotes.
Ganz ehrlich.
Nach unseren Beobachtungen, wir zitieren hier Golem an der Stelle. Nach unseren Beobachtungen gibt es die Werbeunterbrechung mittendrin derzeit nur in Filmen. Wir haben mehrere Serien mitten in Episoden pausiert und später fortgesetzt. Und dass es beim Werbung gegeben hat. Ich denke, ob Amazon diese Änderung langfristig nur bei Filmen anwendet oder sie später auch auf Serien ausweitet. Der Grund ist, Marian, kannst du uns das erklären?
Der Grund dafür?
Ja. Hm. Oder was ist denn generell vorgefallen? Warum spulen Leute Filme?
Ja, also das verstehe ich ja sowieso nicht grundsätzlich. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung und Ansicht.
Warum man einen Film nicht einfach auch Filme spucken, ich sag's ja.
Und Film nicht einfach von Anfang bis Ende durchguckt. Aber es scheint ja wirklich irgendwie ganz beschränkt nur zu sein. Also wenn du wirklich den Film pausierst und so weiter. Und was ich jetzt auch aus diesen Twitter-Beiträgen, die da verlinkt sind, rausgekriegt habe, ist wohl irgendwie, dass das gar keine reguläre Werbung in dem Sinne ist, sondern eigentlich Teaser für Amazon eigene Produktionen und Dingens.
Also, was aber auch Werbung ist.
Ja, aber es ist halt, ich sag mal so, ist immer noch irgendwie angenehmer, wie wenn dann irgendwie ein Nescafé...
wenn der kleine Hunger durch dein Bildschirm läuft, ja?
Ja, genau, richtig. Ja.
Ist die Frage, ist es Bug oder ist es ein Feature?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Denn es ist ja nur dann immer dann aufgetreten, wenn der Film quasi pausiert wurde und gespult wurde.
Ja. Ich bin mal ganz ehrlich, also mich persönlich würde das, glaube ich, an solchen Stellen nicht mal stören.
Boah, also mich würde sowas schon stören, weil ich zahle ja auch Geld dafür. Und ich zahle Geld dafür, Argument, weil ich keine Werbung
da
haben möchte.
Da kommt der Schwabe raus, ja. Lukas. Da kommt der Schwabe
raus. Ja, das ist einfach, du zahlst Geld dafür, weil du sonst nicht gucken kannst. So einfach ist es.
Ja, aber ich zahle ja auch Geld dafür, weil es einfach coole Usability sein soll.
Und ja, aber dann guck doch mal Sky. Ja, da zahlst du noch mehr Geld dafür und wirst erschlagen von Herrn Schweinsteiger mit und seinen Crunchips.
Ja, aber dieses Sky-Thema ist ja, das sind ja einfach nur Exklusivinhalte. Also, weiß nicht, ja, Prime Video hat jetzt nicht so viele Eigenproduktionen oder haben, glaube ich, überhaupt gar keine.
Dünnes oder? Eis, mein Freund.
Ich lasse mich, wie gesagt, ich bin nicht der Prime Video-Kollege, bin eher so ein Netflix. Tibi, aber ab und zu gibt's dann doch einen Film, den es nicht auf Netflix gibt, dann schaue ich schon mal auf die andere Seite, ja. Aber
ich finde es relativ kontrovers. Also wenn ich einen Content-Hinweis am Anfang bevor ich der Film startet und ich kriege einen 10-sekündigen Einspieler, dass morgen dann ein Exklusivinhalt von Amazon, der da heißt bla bla bla, der Richter und mein Pferd kommt, ja, und ich darauf hingewiesen werde, dass es das gibt, dann ist es okay. sozusagen mein Content nicht unterbrochen wird, beziehungsweise wenn ich Pause gemacht habe, weil Tochter gerade irgendwas wollte und es klingelt und der Postbote da und keine Ahnung was und ich will dann weitergucken, kriegt dann erstmal wieder Werbung reingeschossen. Das ist schon nervig. Also das dürfte eigentlich nicht sein.
Das Vielleicht, Szenario halt für YouTube.
Da ist es nicht anders. Anderes. Ja, ja. Aber da zahlen wir auch nichts, um jetzt Lukas Argument.
Genau, deswegen finde ich da das auch okay. Also das nervt auch, klar, aber das finde ich okay. Aber
ja, aber das ist halt genau dieses Ding bei Prime. Ich zahle ja Prime eigentlich nicht, weil ich, also Prime Video könnte, Amazon könnte aus Prime Video ein eigenständiges Produkt machen und dann lasse ich das Argument gelten. Aber eigentlich ist Prime Video nicht wirklich ein Produkt.
Ja, du zahlst, aber ja, guck mal, als ich meinen ersten Prime-Schiff gekriegt habe, dann hat es 9,90 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was Prime jetzt kostet. Wesentlich mehr, glaube ich, ja.
Hatten wir schon mal, ist abhängig davon, wie lange du schon im Club bist, glaube ich auch.
Genau. Ja, und ja, natürlich also, ist
Prime der Video, 69 Euro im Jahr mindestens. Ja,
der Videobereich so, spielt da natürlich mit rein. Und natürlich ist es Verbraucherinformation, also selbstgemachte Verbraucherinformation für Amazon Content, okay. Aber trotzdem ist es halt nervig, wenn du ich für Content ja schon irgendwie mitbezahlt, dann da nochmal Werbung mit drin hast. Und ich meine, die Hürde ist ja relativ gering von Amazon eigene Werbung hin zu Schweinis Crunchips-Erlebnissen. Ja.
Das ist natürlich richtig. Und dann wird's schwierig, tatsächlich da noch. Wir kennen
ja auch Amazon, ja, dass die natürlich den Hals nicht voll genug kriegen. Also ich finde es schon sehr bedenklich, aber mal gucken, wie das da weitergeht. Ist ja jetzt noch nicht überall so, beziehungsweise bei Serien ist ja noch nicht aufgetreten und vielleicht ist es ja auch nur ein Bug und es war gar nicht so gewollt.
Vor allem, ich glaube, das hast du auch schon erwähnt, Heiko, ich würde es angenehmer finden, wenn einfach am Anfang von einem Film oder von einer Serie ein kurze Werbungseinspielung kommt und dann hat man Ruhe für die nächste Folge oder für den nächsten Film. Aber dieses Zwischendrin, das stelle ich mir als sehr, sehr unangenehm vor.
Ey, das ist halt wie YouTube übermonetarisiert, ja. Und oh geil, mein Video hat 10 Minuten Länge und dann hau euch da 20 Werbeblöcke rein. Ja. Ja, und wenn der YouTube-Partner nicht werbefreundlich ist, dann schaltet YouTube von selbst jetzt einfach Werbung. Aber gut, das ist ein ganz anderes Ding.
Aber jetzt gibt's, also wenn das soweit kommt, dann gibt's wahrscheinlich nicht YouTube Premium und Prime Video, sondern gibt's Prime Video, Prime Premium Video.
Da gibt's dann Plus. Pro Prime Plus
exklusiv. Abo. Ja.
Schissel, mein Nissel.
Donksy.
Also das Ding ist halt schon, ne, du kriegst halt mit Prime, du hast halt diesen Videodienst mit Inkel, du hast einen Musikstreamingdienst mit Inkel, du hast einen Bücher- und Zeitschriftendienst mit inklusive, du hast auch noch irgendwelche Game-Scheiß inklusive und du hast ja auch noch einen App-Store-Inkel mit Krams und
wobei,
so weiter.
Wobei mit Einschränkungen, Marian, weil wenn du das gescheit nutzen willst, dann kostet das ja alles nochmal Geld. Wenn du Amazon Prime Music nutzen willst, dann hast du eine abgespeckte Version für Ume als Prime-Nutzer, aber den ganzen
Umfang, klar,
da zahlst du nochmal.
Aber genau das meine ich halt, ne? Du hast bei Music von Anfang an einen abgespeckten Musikdienst in deinem Prime-Abo inklusive. Deswegen finde ich diese Aussage halt für was Prime Video angeht, du kriegst da nichts Abgespecktes,
okay,
in dem
so
Sinne. Du hast
so
dann,
jetzt hab's auch ich, ja.
Ne? Und von der Seite her, weiß
ja,
halt,
aber ich kann es aber auch nicht wegkriegen, weißt du? Ich kann nicht sagen, ich hätte gern nur den Prime Next Day Delivery Dingsy und Versandkostenpreis unter 20 Euro und zahle dafür meinen Oberus. Ich muss ja den anderen Scheiß auch noch mitnehmen.
Mhm. Richtig.
Ja,
du hast
ist,
halt
das
entweder.
Ist halt, das ist in meinen Augen sehr kontrovers bei der ganzen Geschichte.
Naja, ja, da muss man aber auch wieder sagen, dass du für den Obolus, den du da entrichtest, sagen wir es mal 70 Euro im Jahr, ein sagenhaftes Angebot bekommst. Weil für 70 Euro im Jahr, Netflix geht auch bei 9 Euro im Monat los, ne? Bis bei 120 Euro.
Eben.
Ja.
Richtig. Und da hast du nur.
Aber
dann
natürlich, wenn ich Video nicht nutzen will, dann ist es schon vorbei mit dem guten Angebot.
Genau. Das ist der Punkt.
Und Und das ist halt das Ding, weißt du, wenn ich mich bei Sky darüber beschwere, dass da echt ohne Ende Werbung vor jedem Film und jeder Serie, die ich mir anklicke und wirklich für einen Haufen Kohle im Monat vorgeschaltet ist, dann ist das eine deutlich berechtigte Kritik und wirklich eine berechtigte Ansage, ey, das ist eigentlich zu viel Werbung, was ihr da macht. Wenn Prime Video mir irgendwie erzählt, was für Amazon Exclusives da jetzt kommen oder wann auch immer erscheinen, halte ich das für so ein Angebot immer noch für okay und gerechtfertigt.
Vielleicht noch kurzer
Rant. Aber es ist nur
Sky,
meine Meinung.
Es geht ja weiter. Ich meine, bei Sky ist die Werbung ja in das Videoerlebnis hinein projiziert. Da wird auf einmal das Bild kleiner und außenrum kommt eine Werbebanderole. Da werden die Fußballmoderatoren angehalten, auf den nächsten Boxkampf oder die neue Serie oder weiß der Geier was, während eines Fußballspiels darauf hinzuweisen. Übrigens, wenn Sie morgen, da startet unsere neue Sky Exclusive, bla bla bla.
Ach so, ich gucke keinen Sport auf Sky, vielleicht liegt's daran.
Und das ist irre unangenehm. Oder du hast eine spannende Szene im Fußballspiel, auf einmal reduziert sich dein Bildausschnitt um einen erheblichen Teil und außenrum hast du eine Crunchips-Werbung.
Immer diese Crunchips-Werbung.
Ja, mir fällt gerade nichts anderes ein. Das könnte, ach so, aber wir haben schon auch genug Name-Dropping betrieben.
Ja.
Ich sage jetzt nicht Tipico-Werbung oder also
vielleicht Chio-Werbung. Chio-Werbung?
Naja, Krombacher. Guck mal es an, ist Stand heute noch im Gerüchte-Modus. Mal gucken, ob es kommt oder nicht, dann können wir uns immer noch echauffieren.
Ja, ja. Mhm. Aber ja, genau.
Ja.
Ja. Danke. Danke für nichts.
Genau. Ja. So wie ich das richtig gesehen habe, kam das bisher auch nur bei denen, die so einen subventionierten Prime Fire TV Stick ihr eigen nennen.
Da kommt immer der Nackenschlag vom Haier. Wie gut, dass ich keinen Fire TV Stick habe. Ja? Aber wenn es von mir auftritt, werde ich euch davon berichten.
Ah, wenn ich mal einen Fernseher habe, der das selber kann, dann werde ich euch erzählen, wie ich meinen Fire TV Stick entsorgt habe.
Aus dem Fenster geworfen hast.
Der wird dann feierlich verbrannt auf der Dachterrasse.
Er wird gelöscht. Ja.
Der Löschen ist eh voll im Trend, habe ich gehört.
Mhm. TikTok.
Also, achso, ich dachte ja an die Feuerwehrleute, die jeden Tag was löschen wollen. Leider, aber TikTok löscht natürlich auch. Passt so gut wie die Feuerwehr.
Hey.
Was? Wir haben TikTok gelöscht?
Nein,
der TikTok Lukas hat TikTok gelöscht. Nein.
Ich habe das Internet gelöscht.
Lukas hat TikTok durchgespielt.
Nee, lass raus, was los?
Ja. Ja, was ist denn los? TikTok hat mal ganz elegant 7 Millionen Nutzerkonten gesperrt, ja, aus Altersgründen. Denn die ganzen User waren jünger als 13 Jahre. Da fragt man sich natürlich auch, warum lassen sie es überhaupt zu? Also, ne, wenn du angibst, ich angeben musst, wie alt du bist, per Default zu sagen, naja, unter dem gewissen Alter, egal was so, ist ja, wenn die Elfjährige halt angibt, dass sie 17 ist, dann ist es halt so. Ja, aber warum muss es erst, warum können die erst ein Konto erstellen unter 13 Jahren, was dann gelöscht werden muss wieder? Verstehe ich nicht. Das geht aber auch einfach.
Ja, weil sie kein Konto erstellen können, wenn sie ehrlich wären. Also müssen sie das Alter faken. Hätte ich jetzt gesagt.
Vielleicht war ja auch anfangs gedacht, dass der Content auf TikTok jugendfrei ist.
Ja, deswegen haben sie auch gleich noch mit den 7 Millionen User-Accounts 62 Millionen Videos wegen Verstößen gegen die internen Richtlinien gelöscht.
Ja. Also das ist ja das, nur mal so, ob ich das jetzt hier richtig verstehe. Also die haben im ersten Quartal 7 Millionen Konten von Minderjährigen, deswegen ist Carstens Argument schon richtig gelöscht. Ja. Und des Weiteren haben sie weitere 4 Millionen gesperrt, weil die Nutzer falsche Angaben zum Alter gemacht haben.
Ja.
Also das heißt, dann sind wir ja schon bei 11 Millionen
richtig
gelöschten richtig Konten. Und davon sind dann immer noch 7 Millionen, die ihr Alter richtig angegeben haben, aber unter 13 waren. Und dann
das,
ist
da krass, frage ich mich, richtig, warum sie überhaupt einen Account erstellen konnten.
Richtig,
da frage genau ich mich überhaupt, wie die nachprüfen können, wie alt der Nutzer ist.
Lukas, sei doch nicht so unkreativ, ja. Mensch.
Lukas, das ist doch simpel. Wenn da irgend so ein achtjähriges Mädel irgendwelche TikTok-Videos macht von sich selber, dann kann ich davon ausgehen, dass das Konto einem achtjährigen Mädel gehört.
Das ist eine chinesische App, natürlich weiß die alles.
Das heißt, da hockt ein chinesischer TikTok-Mitarbeiter vorm Bildschirm, schaut sich die Videos von der Manuela aus Deutschland an,
Mitarbeiter,
die 8 Jahre alt ist. Und könnte unter 14 sein, die könnte unter 13 sein.
Ich glaube, du brauchst Nachhilfe in der Fähigkeit von Software in China. Das ist alles einautomatisiert. Und zum anderen gibt es auch genug junge Menschen, die verknüpfen mit Facebook, verknüpfen mit irgendwas. Mhm. Ja? Mach mir einen Account hier, mach mir einen Account da.
Dass es einen Automatismus gibt, der erkennen kann, wie alt jemand ist, das kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich.
Ja, da gehe ich mal ziemlich hart davon aus.
Das Internet Lukas. Nicht, Lukas.
Ja, das Internet also, ist für uns also gerade Neuland. Gesichtserkennungsalgorithmen sind mittlerweile extrem krass trainiert und können Alter sehr, sehr gut schätzen.
Okay. Wieder was gelernt.
Bin doch hart dabei. Und das müssen wir alten Säcke dir, jungen Hüpfer, erklären. Ja.
Ist das schon chinesische Trend, der ist bei mir, oder allgemein China. Ach, was laber ich schon wieder für einen Humbug?
Das
mein Steißbein tut weh auf dem scheiß Hotel sitzt hier.
Ja, ich gehe mit dir gleich noch eine Runde durch Wien.
Danke.
Mein Freund. Ja, vielleicht solltest du es mal mit einer 4-Tage-Woche probieren, Lukas. Glaubst du, das könnte helfen?
Du meinst Work-Life-Balance?
Deine Work-Life-Balance ist total im Argen, aber ich rede jetzt hier nicht weiter, weil ich habe gehört, deine Vorgesetzten hören den Podcast auch.
Ich bin nicht da, trenne mich einfach aus.
Der Stern berichtet, Island hat's getan. Und zwar haben sie die 4-Tage-Woche ausgetestet. Bei ungefähr 1% der Angestellten. Und welch Wunder, die Ergebnisse waren sehr, sehr positiv. Potzblitz, damit hätte keiner.
Die haben sich alle viel ausgeglichener gefühlt auf einmal.
Pass mal auf, ich suche mir hier gerade die Eckdaten raus. Also zwischen 2015 und 2019 ist das größte Experiment einer 4-Tage-Woche weltweit durchgeführt worden. Es haben, das ist ja nicht so viel, gell? 2.500 Arbeitskräfte teilgenommen, was ungefähr 1% der isländischen Bevölkerung entspricht. Ja, die haben dann eben statt 40 Stunden nur noch 35 oder 36 Stunden arbeiten müssen. Und die Ergebnisse waren also quasi durch die Bank positiv. Ja, die Leute haben kaum Effizienzdefizite laut werden lassen. Arbeit haben sie geschafft, waren glücklicher. Männer haben angefangen, im Haushalt zu helfen. Die Work-Life-Balance war auf einmal supi endgeil. Und Island spricht sogar von einem überwältigenden Erfolg.
Ja, geringeres Stresslevel und.
Island, ich werfe mal in den Raum, für Island kann das bestimmt gut funktionieren. Die haben auch, glaube ich, ein bisschen andere demografische Struktur als der Rest von Europa, oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es da sehr viele Schafe gibt.
Da gehe ich mal ganz stark davon. Da gibt es viele Schafe und da gibt es halt sehr, sehr wenig produzierendes Gewerbe im Gegensatz zu England, Deutschland und so.
Also ich glaube, das
allein ist schon ein ganz großer Faktor.
Schwierig auf den kompletten Planeten oder sag ich mal in Deutschland zu publizieren, weil ja, wie der Heiko sagt, du hier eine ganz andere Struktur hast. Die Industrie ist hier, sag ich mal, einfach
durchgetaktet. Ja.
Und also ich kann da auch nur für mich persönlich berichten, auch jetzt gerade mit dieser Pandemie-Homeoffice-Thematik. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Charaktersache. Also der eine kann es, der andere kann es nicht. Für mich wäre es zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, nee. Also wenn ich jetzt nur 4 Tage hätte und mir meine Zeit selber einteilen könnte, dann würde ich meinen Arsch zwar schon hoch bekommen, jetzt momentan vielleicht nicht so gut mit meinem Steißbeinbruch, aber aber ich wäre auf jeden Fall nicht so produktiv wie bei einer 8-Stunden-5-Tage-Woche, wo es die meistens auch nie gibt, aber
ja, du hättest 3 Tage zum Entspannen, wärst tendenziell gesünder oder weniger krankheitsanfälliger, wärst tendenziell entspannter und musst dann halt schauen, dass du deinen Bums in den 4 Tagen schaffst. Aber da muss man ja dann 4-mal zusammenreißen und nicht 5-mal.
Also ich wäre tatsächlich für einen Tag zwischen dem Samstag und dem Sonntag.
Und dann sind wir wieder bei der Vier-Tage-Woche.
Ja. Das, ich glaube, das ist extrem abhängig von dem demografischen
Aufbau. Naja, aber Island ist ja jetzt hier das Exemplar in dem Sternartikel. Das Experiment gibt es ja auch schon andernorts. Das ist in den USA durchgeführt worden mit ähnlichen Resultaten. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland Studien gibt dazu. Wahrscheinlich erst ganz, ganz spät. Nochmal, also.
Studien nicht. Ich kenne ein paar Unternehmen, die das schon gemacht haben und sehr, 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 sehr positiv damit gefahren sind. Ich bin selber auch ein Befürworter der Vier-Tage-Woche.
So, war dir gegönnt. Gönn dir 3 Tage frei.
Jetzt können wir natürlich wieder das andere Fass aufmachen. Für einen regulären Arbeitnehmer ist es das eine. Was machen dann die Freelancer, die einen Tag weniger Zeit haben, Geld zu verdienen? Gerade wenn sie nicht auf Retainer, sondern auf Stundenbasis arbeiten.
Das meine ich. Reden wir jetzt hier von der Work-Life-Balance oder reden wir hier von der Vier-Tage-Woche? Das ist ja ein kleiner Unterschied.
Das hängt doch zusammen.
Geht ja einher.
Nee. Durch die Vier-Tage-Woche hast du eine bessere Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance würde ich jetzt mal so beschreiben, dass ich mir meine Arbeitszeit selber am Tag einteilen kann.
Nein.
Dass ich das sagen kann, okay, ich möchte jetzt am Montag vielleicht nicht arbeiten, dafür am Samstag. Möchte am Montag erst am Nachmittag anfangen, aber dafür am Montag bis um 12 Uhr nachts arbeiten. Also, dass ich mir meine Arbeit selber einteilen kann.
Das bedeutet aber auch, dass du Kollegen haben musst, die andere Arbeitszeit in gewisser Weise auffangen, weil es gibt Kunden, die gewisse Erreichbarkeitszeiten und. Aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, warum ich sage, 4-Tage-Woche würde definitiv funktionieren, weil durch entsprechende Schichten und Planungen und so weiter kann das alles funktionieren.
Hätte Fahrradkette. Ich sag dir, das wird nicht funktionieren, weil einfach der Deutsche an sich viel zu neidisch und viel zu
nur wenn es jedem Deutschen zusteht, dann ist der Neidfaktor wieder ausgeschlossen.
Ja, wird's aber nicht, weil du wirst nie eine Produktion.
Also die Sache mit dem Visionär, das kriegen wir in dich auch in diesem Podcast auf jeden Fall nicht mehr rein.
Nein. Das ist Realität einfach. Visionär ist auch toll, dass alle Menschen haben sich lieb, es gibt keinen Krieg. Das ist auch visionär und es wird nicht stattfinden, weil der Mensch an sich einfach ekelhaft ist. Punkt.
Was wir heute auch schon wieder gesehen haben, wenn man mal so durch Wien läuft. Ist das da?
Richtig. Dafür auch in Wien gibt es ekelhafte Menschen. Ich glaube, das ist einfach gegen. Also in der Theorie ist das alles toll. Ja, auch total super. Aber ich glaube einfach, das ist nicht praktikabel.
Aber Marian, ich glaub's dir, dass es bei dir auf jeden Fall funktionieren würde. Bin ich bei dir. Wie gesagt, das ist, glaube ich, schwierig, einfach in der großen Fläche, gerade in Deutschland, zu machen. Aber in einzelnen Companies oder in einzelnen Fällen oder Abteilungen macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht. Also
ich kann mir vorstellen, Heiko hat von demografischen Faktoren gesprochen eben. Es hängt vielleicht auch von der Größe des Unternehmens ab. Also es ist gerade mal bezogen, ihr habt einen sehr, sehr kleinen, gut strukturierten, dynamischen Laden. Da mag es schwieriger sein, Ausfallzeiten dauerhaft aufzufangen. Auf der anderen Seite, ne, Lukas, du warst krank, das Leben ist weitergegangen, die Firma ist nicht pleite gegangen. Heiko hatte auch seine Themen und trotzdem ist es weitergegangen. Also es ist grundsätzlich machbar, ist es, ja. Und wenn eins der Resultate ist, dass die Leute zufriedener sind, warum soll es nicht funktionieren, ja, vielleicht. Also ich würde es jetzt nicht ganz so defätistisch ausschließen wollen.
Utopie, ja. Utopie.
Also es ist doch ein Stück weit einfach meine. So wie ja, ich, ja ich ganz glaub, sicher, aber wenn eure Kunden und Hersteller Start, wissen, Lukas, dass du am Mittwoch nie erreichbar bist, dann ist das jetzt vielleicht 2 Wochen ein bisschen Schluck auf und dann wissen die das, ja?
Ja.
Dann planen die um dich herum und du wirst am Montag bis Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag kontaktiert werden. Also.
Möglich ist alles.
Ja, in der Theorie ist das alles total supi. Ich glaube nur in der Praxis.
Aber wir sehen es doch, Island hat es doch bewiesen. Und
ja, Island hat so viel Einwohner wie Berlin.
Will ich am Mittwoch vielleicht gar nicht erreichbar sein? Das ist die Frage.
Was?
Hä? Nicht das ja, dann machst du es halt am Dienstag. Das ist ja.
Der ist gut. Ich will aber Mittwoch nicht erreichbar sein.
Da fragt der Herr Scheurer die Frau Berber, wie ist es eigentlich mit deinem Mittwochstermin?
Hör jetzt auf damit, ich gewöhne mir das echt noch wieder an. Das ist nicht gut.
Okay, tut mir leid.
Sonst schreibe ich ein Buch und schreibe bei dir ab. Das ist, ne?
Ich mag ja unsere erfrischenden Kontroversen bei solchen Themen. In der Theorie ist es total super und glaub mir, nach dem letzten halben Jahr, was ich durchgemacht habe, bin ich auch total für mehr Live statt mehr Work und die Balance muss auch passen. Ich glaube nur einfach, dass es nicht umsetzbar ist. Ganz realistisch, das ist nicht umsetzbar.
Ist jetzt eine Arbeitsthese, genau.
Das ist einfach eine These und überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Ich lasse mich da gerne abholen, mitnehmen. Ich glaube nur, da bin ich zu harter Realist, als dazu. Oh, also schön.
Das können ja. Das,
na, aber du machst das, ein bisschen
schwarz-weiß. Ja, das können ja unsere Hörer. Das können ja unsere Hörer mal kommentieren, ob sie eher auf Seite Heiko sind, das ist nicht umsetzbar, oder auf Seite Marian, das ist sehr wohl machbar, mit entsprechenden Strukturen, die man dann natürlich erst schaffen muss.
Jetzt
die man
frage jetzt frage ich mal Marian, wie handhabt ihr das?
Bei uns gibt es im Betrieb gewisse Erreichbarkeitspflichtzeiten. Also das heißt, in der definitiv, wenn ja, Kunde.
Ja, wenn ich rum, anruft, hast du eine 4-Tage-Woche oder eine 5-Tage-Woche?
Ja gut, ich habe manchmal auch eine 6-Tage-Woche, aber das, Alter, ich bin da nicht der Maßstab, weil ich kann mir tatsächlich meine Arbeitszeit extrem frei einteilen.
Ja, aber dementsprechend. Das ist das eine, aber das andere ist halt, dass auf alle Bereiche, also wenn du das propagierst und das funktioniert für alles und es ist alles eine Frage der Planung, ja natürlich ist eine Frage der Planung, bei Aufwand, Nutzen, Kosten, wir reden halt immer noch um Kapitalismus. Ne?
Also wir haben es mit der Chefin schon mal bei uns durchgerechnet. Das ist tatsächlich so, mit 2 Leuten mehr könnten wir eine 4-Tage-Woche umsetzen.
Genau. Und habt ihr die 2 Leute eingestellt? Nein.
Nö, noch nicht, weil im Moment gutes Personal zu finden ist natürlich erstmal im Chaos und dann war so Pandemie, ne? So eine komische Pandemie, wo man natürlich erstmal solche Projekte perfekt, ne? Ja, solche Projekte abgelegt hat.
Da ist doch eine Work-Life-Balance wichtig. Nein, ich werde gemeint.
Die haben wir unseren Mitarbeitern durch Kurzarbeit geschaffen. Nein, also, wir mussten natürlich anfangs der Pandemie auch ein paar Leute in Kurzarbeit einmal schicken, aber
okay. Ey, das... Da hört dann nämlich die Freundschaft auf, ne, wenn es an den schnellen Mammon geht.
Genau. Aber tatsächlich ist dieses Projekt 4-Tage-Woche ist bei uns noch nicht vom Tisch. Also,
ich bin gespannt. Ich hoffe, du hältst uns da auf den Laufenden.
Mit Sicherheit. Sobald das Form annimmt, werde ich euch davon berichten. Ja. Ich muss aber noch mal ganz kurz zu der Demografie von
4-Tage-Woche.
Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden.
Du hast vollkommen recht. Ich meine, Kurzarbeit ist ja auch eine schöne Form von 4-Tage-Woche. Kostet
Geld. Ja. Der Anlass dazu ist aber nicht so nice, ne?
Das Ding ist ja jetzt bald rum. Wir können ja bald wieder Ballmodus
gehen. Hoffentlich.
Und dann bleibt spannend, ja? Genauso wie der Salzgehalt in der
und das jüngste, die jüngste Bevölkerung Europas in Island.
Aha. Und den Mixer vom Carsten, den jeder gerne sehen möchte.
Mein Zauberstab.
Oh, da war er wieder. Der Zauberstab. Ja, Jungs.
Mein Steißbein tut weh.
Wir sollten öfters aus Wien senden. Ja? Das gefällt mir.
Ja, clearly. Und
schöne Themenmischung.
Chapeau an euer Hotel und das Netz. Also es hat mit wenigen Ausnahmen brutal gut funktioniert. Echt, echt erstaunlich.
Oh ja, ich sehe gerade, wenn ich jetzt noch den Aufnahmeknopf gedrückt hätte, wäre es super gewesen. In diesem
Sinne. Bis nächste Woche.
Schauen wir mal, was also auf die alles ciao. Andere auch. Ciao, Kakao. Jede Zelle unseres Körpers.
Lukas, ist aus ist. Okay. Servus.
Tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt, Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Pfiat's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.